Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Mit Hendrik Schröder und
Jakob Lund.
Wir wollen über Fußball reden mit euch. Heute über die Europameisterschaft, über das deutsche Team, über das, was wir von den Griechen zu erwarten haben, über die Mannschaften, die euch bisher überrascht haben, über die euch enttäuscht haben. Um das Ganze drumherum wollen wir auch reden, über die Fernsehberichterstattung, über die Experten. All das sind Fragen, die wir an euch haben in den kommenden zwei Stunden unter 0331 70 97 110. Also ruft an, quatscht mit uns über Fußball heute am Montag im Blue Moon.
Genauso interessiert uns natürlich auch, wo guckt ihr Fußball? Wie guckt ihr Fußball? Welche Begleiterscheinung des Fußballs habt ihr da so? Also esst ihr Chips? Guckt ihr zu Hause? Guckt ihr in der Kneipe? Wie muss es sein? Oder seid ihr vielleicht sogar Fan-Meilengucker? Also wir haben uns vorhin drüber unterhalten. Es geht mir nicht in die Rübe, wie man sich auf diese schreckliche Fanmeile begeben kann. Du sitzt in einer stickigen Bahn vorher, musst da hinfahren mit einer halben Million Menschen und dann stehst du da und du kommst nicht ans Bier, du kommst schon gar nicht wieder zurück auf die Toilette.
Ganz stimmt.
Du hast einen schlechten Blick. Leute, warum geht ihr auf die Fanmeile? Ich meine, 500.000 waren gestern da. Also einer von euch wird da gewesen sein. Kannst uns vielleicht erklären?
Noch läuft ja das Spiel Kroatien gegen Spanien und auch das Spiel Italien gegen Irland. Kroatien, Spanien im Moment 0-0. Italien führt 1-0 gegen Irland. Und wenn wir beide, lieber Jakob, richtig informiert sind, heißt das, Spanien ist weiter als Gruppenerster und Kroatien, die Italiener sind, nein, umgekehrt. Spanien ist weiter und Italien ist weiter und Kroatien und Irland wären raus.
Ich glaube ja. Da habe ich mich direkt mal als Experte super eingeführt, aber ich denke, so ist es. Aber ich werde es gleich nochmal überprüfen.
Okay, du machst die einschlägigen Seiten auf 0331 70 97 110. Lasst uns über Fußball reden und ich würde sehr, sehr gerne mit dem deutschen Team anfangen. Gestern die Vorstellung gegen Dänemark von den vielen Experten hochgelobt nach dem Spiel, auch heute in den Zeitungen und so. Jakob und ich waren uns vorhin einig, dass wir gar nicht so hundertprozentig zufrieden mit der Performance der deutschen Mannschaft waren. Also die Frage geht raus an euch, wie fandet ihr das deutsche Team bisher? Wer ist für euch der überragende Spieler? Ja. Wer hat enttäuscht? 0331 70 97 110, unsere Nummer. Ihr seid eingeladen, die zu wählen, dann landet ihr bei Golo draußen vorm Studio. Der ruft euch zurück, bleibt es für euch sozusagen kostenlos. Und wir würden gerne über alles reden, was mit dieser EM zu tun hat, aber nacheinander. Und wir würden sehr, sehr gerne mit der deutschen Nationalmannschaft anfangen. Eure Meinung zu diesem Team bisher?
Ja, wie findet ihr es? Wer ist der Spieler des Turniers aus diesem Team in der Vorrunde bisher? Wie habt ihr die Auftritte der deutschen Mannschaft gesehen? Wie beurteilt ihr den Fußball? Und für wen könnt ihr euch begeistern in diesem deutschen Team? Und jetzt können wir vielleicht mal einen kleinen Blick machen auf die Gruppe, die nämlich gerade spielt, das ist die Gruppe C. Und da führt tatsächlich gerade Italien auf Platz 1 mit 5 Punkten, gefolgt von den Spaniern mit 5 Punkten.
Habe ich es doch falsch gesagt.
Und jetzt, interessant, auch die Kroaten 5 Punkte.
Ja.
Und jetzt greift er was ganz interessant ist bei dieser Europameisterschaft. Jetzt zählt nicht wie in der Bundesliga die Differenz, ja, also von Toren geschossen und gekriegt, sondern der direkte Vergleich. Also wie haben sich diese Teams untereinander verabschiedet? Und wenn die Kroaten jetzt ein Tor machen würden, schwupp, sind sie dann nicht nur punktemäßig weiter vorne, sondern hätten eben auch die bessere Ausgangsposition im direkten Vergleich. Das war ja auch zum Beispiel das Thema, ne, beim Russland-Spiel, dass die Russen eigentlich einen unglaublichen Fußball gespielt haben, auch viele, viele Tore geschossen haben, dann aber im letzten Spiel bei Punktgleichheit 0-1 gegen die Griechen verloren haben und dann waren eben die weiter, ne? Lange Gesichter. Lange
Gesichter. Seit wann es das gibt, diesen direkten Vergleich oder was das jetzt soll?
Nee, das weiß ich nicht. Ich hatte auch gestern kam mir auch zum ersten Mal Zweifel, ob das so der Weg ist, nämlich als die Dänen so drückten, als es dann unentschieden stand und die Frage war, schießen die Deutschen jetzt noch ein Tor? Mhm. Und ich dachte, Alter, wenn die jetzt rausfliegen nach diesen Wahnsinnsspielen, das waren ja im Grunde schon Finale, ja, gegen die Niederlande, gegen Portugal, hätte es tatsächlich sein können, dass sie dann am Ende nicht weiterkommen, ja, mit dem Ergebnis.
Ja. Also, und das wäre, auch wenn man versucht, die deutsche Brille abzusetzen, nicht gerecht gewesen.
Nee,
aber
richtig, ja.
Olli Kahn sagt es in jedem dritten Statement, so ist Fußball.
So ist Fußball,
ich liebe es, wenn er das sagt. Wenn er mir geht das Herz auf, wenn er sagt,
geht
so ist Fußball. Aber du hast elegant die Kurve bekommen zum deutschen Team. Hardy ist in der Leitung aus Bayern und er will mit uns sprechen über das deutsche Team. Hallo Hardy.
Hallihallo.
Grüß dich, Hardy. Was ist deine Ansicht? Was hast du für einen Blick auf diese deutsche Mannschaft? Wie nimmst du sie wahr?
Das Spiel ist doch echt für den Arsch, ganz ehrlich.
Du bist ja ein Urbayer, das höre ich sofort.
Nein, ich bin ein Berliner.
Ja, sag mal, für den Arsch, warum?
Warum? Weil Dänemark einfach mehr gespielt hat. Ich finde, das deutsche Team ist zurzeit sowieso nicht. mit Neuer, ich kann dieses Neuer sowieso nicht stellen. Dann dieser Kedira. Die bringen das alle nicht mehr.
Aber die sind doch super erfolgreich mit diesem Fußball. Also, sag mal, vielleicht müssen wir ein bisschen konkreter werden. Manuel Neuer, der Torhüter der Champions League, der dann sogar im Finale einen Elfmeter verwandelt, dann welche rauskratzt, der auch, glaube ich, mit, oder kann man wirklich sagen, mit Paraden gegen Portugal die deutsche Elf im Spiel gehalten hat. Ja? Was findest du an dem nicht gut?
Gestern das erste Tor, ganz ehrlich, hätte halten müssen. Das erste Tor von Dänemark da.
Der Kopfball aus einem Meter Entfernung?
Ey, jeder weiß, wir haben Vereine, als Torwart mal gespielt hat, dass man, wenn man da hingeht, dass man die Hände zusammen haben muss.
Ja, und wie war es bei Neuer?
Ja, das ist halt, ich ja, der hat er rennen gelassen.
Bist du selber Torwart?
Ich war 7 Jahre selber Torwart, ja.
Und wenn du jetzt diese Szene, können wir direkt mal in die Analyse gehen. Also ich weiß noch, der Ball kommt von rechts, dann wird er von, ich glaube, Bendtner, auch ein großgewachsener Stürmer, der ihn dann verlängert und ihn auf den Kopf von Kron Deli köpft und der haut ihn eigentlich wirklich aus einem Meter Entfernung rein. Also ich würde sagen, den kannst du eigentlich nicht halten.
Ja.
Also doch in der Wiederholung gesehen, dass der zwischen die Hände durchgegangen ist bei Neuer.
Also ich würde mich Jakobs Meinung anschließen und sagen, dass der durchaus zu verhindern gewesen wäre, aber eben nicht von Neuer, sondern in dem Luftduell sozusagen schon.
Auch von Neuer und außerdem...
Wer war das, Bartstuber oder wer war das?
Ja, also das waren wirklich Zuordnungsfehler. Das fand ich echt frappierend. Da standen drei Abwehrspieler, haben den Stürmer, der denen da völlig frei im Raum stehen lassen, wo du dich echt fragst, gibt's da keine Zuordnung, ne? Also die selber hatten gar keinen Spieler mehr. Also das war ein Tor, das darf so nicht fallen, das ist ganz klar.
Aber Hadi, wen würdest du lieber sehen? Wem traust du mehr zu im Tor?
Im Tor? Ganz ehrlich, ich hätte den Ter Stegen ja nochmal gesehen. Den von Gladbach, ganz ehrlich. Ja.
Ganz junger Torhüter, ne? Hat ja auch seine Chance bekommen im Test. Sah da aber wirklich in Einzelsituationen tatsächlich nicht gut aus, ne?
Aber wenn du das erste Spiel machst, wie sah Neuer aus? Ja. Überleg mal, wie Neuer angefangen hat, was der erste Fehler gemacht hat bei Bayern. Das kannst du auch nicht vergleichen.
Bei Bayern, ja, das stimmt. Da hat er natürlich sich auch ein paar Dinger geleistet in der Saison. Aber er hat auf der anderen Seite auch viel weggefischt. Es ist schwierig zu beurteilen.
Also, ich finde es auch interessant, dass du da, also über einen Spieler, der so gelobt wird und den ich auch für überragend, ist für mich der beste Torhüter der Welt und du sagst, nee, der ist es nicht.
Ist genauso so ist Fußball. Mit dem Kraft von Hertha.
Mit wem?
Mit Thomas Kraft von Hertha.
Den findest du auch nicht gut?
Ich finde den nude, weil ich bin Hertha-Fan, ohne Scheiß. Ja. Er hat schon seine Macken, er hat nichts zu Macken. Aber er hält Dinger, wo du denkst, wie macht der Junge das?
Bleibt der jetzt eigentlich?
Der bleibt. Es sieht so aus, als ob er bleibt. Also ich.
Er hat nur 3-4 Spiele gesperrt.
Genau.
Ja.
Durch das Ding.
Hadi, du hattest gleich auch einen anderen Spieler angesprochen, wo Jakob und ich uns, als wir uns vor der Sendung unterhalten haben, darüber einig waren oder Jakob kam damit und ich dachte dann, ja, da hat er recht mit seiner Argumentation. Semih Khedira, wo er meinte, der ist ja so stark wie nie, wie der dieses Spiel liest und gestaltet, das ist eigentlich der heimliche Spielmacher der Mannschaft.
Ausgebrannt, die Jungs sind ausgebrannt.
Ja, bist du wirklich, ja?
Ist genauso wie Özil. Özil hängt seiner Form hinterher.
Also das finde ich zum Beispiel, da würde ich viel eher auch mit dir diskutieren, ob Özil wirklich der überragende deutsche Spieler ist, ja, ob er diese Fähigkeit gerade hat. Also was ich zum Beispiel bei Özil wahnsinnig lustig finde, ist, haben wir gestern auch beim Spiel drüber gesprochen, nach 3 Minuten sieht der immer so fertig aus, der junge Mann, ne? Der hat dann ganz eingefallenes Gesicht, ne? Keiner schwitzt auch so wie Özil, habe ich das Gefühl.
Immer. Das hat er immer.
Genau, das hat er immer. Das hat eigentlich nichts über das Spiel aus. Aber du denkst, der Typ pumpt, ne? Du denkst, ey, der ist am Ende.
Ja, der läuft dann aber noch das komplette Spiel über weiter.
Genau, aber so sieht's aus.
Aber ihr müsst immer zugute halten, was hat er bei Real Madrid gespielt?
Absolut. Eine unglaubliche Saison.
Ja. Ja. Die sind ausgebrannt, die Jungs. Die sind echt ausgebrannt.
Also mich hat es bei Özil gestern eher erstaunt, Hadi, dass man ihn dann doch, wenn man ihn ganz klassisch Mann deckt, was ja heutzutage fast keiner mehr macht, und nicht Raum deckt, dass man ihn dann ausschalten kann. Einen Özil, einen der besten Spielmacher der Welt.
Das ist doch bei Ronaldo genauso. Den haben wir wirklich, muss ich echt zugeben, dass wir ihn echt gut gedeckt haben.
Ja, das war ein überragender Boateng, der tatsächlich es geschafft hat, 90 Minuten Cristiano Ronaldo aus dem Spiel zu nehmen.
Richtig.
Der aber auch, finde ich, nicht ganz die Klasse hat in der Nationalelf wie bei Real. Also das Das kann man
schon sagen. Das letzte Portugal-Spiel natürlich nicht gesehen, aber da muss er ja, der war ja der Mann des Matches. Also, aber Ronaldo, den habe ich ja gefressen, über den müssen wir auch noch reden. Ehrlich gesagt, finde ich, wenn man bei Real Madrid sich so verhält, dieses Pfauengockelhafte, dieses fürchterlich Angeberische, es kannst du im Vereinstrikot, finde ich, kann das ein Stilmittel sein.
Aber den hat jeder.
Aber das
hat jeder in der Mannschaft. So ein Typ hat jeder in der Mannschaft.
Aber das im Spanien-Trikot, so derartig überheblich.
Portugal.
Ich finde das im Portugal-Trikot, ich finde das unangemessen. Wirklich.
So ja, das ist ja vielleicht auch eine Frage, die man nochmal rausgeben kann. Musst du dich anders verhalten als Spieler, wenn du im Nationalmannschaftstrikot aufläufst? Da musst du da vielleicht eine andere Haltung an den Tag bringen.
Ronaldo ist eingebildet. Er weiß, was er kann. Und er ist ein extrem geiler Fußballer, ganz ehrlich.
Ja, ich finde den auch mega gut, ne? Cristiano Ronaldo finde ich unfassbar gut.
Ja,
ne?
Er spielt ja auch unfassbar gut.
Ein geiler
Typ. Wenn ich das sehe, wie er danach jubelt und zur Eckfahne läuft und erstmal alleine jubelt, seine Mitspieler wissen das, und dann winkt er die so langsam ran. Okay, ihr dürft jetzt kommen. Da könnt
ich und genau alleine, das finde ich geil. Weil ich finde, du brauchst solche Typen im Fußball, die so spalten, ja, wo sich Leute aufregen und wie der damit spielt, ja, da musst du auch echt eine breite Brust haben. Ne? Und im Stadion, dann sitzen da nochmal 30.000, die dich hassen, und das merkst du richtig. Das saugt der energetisch auf, ne? Das finde ich, das sind echt, sowas sehe ich unheimlich gern. Aber wie ist es bei euch, ne? Wie ist es bei euch da draußen? Cristiano Ronaldo, hopp oder top, ist der gut oder ist er einfach zu schmierig? Gut ist er, aber ist er vielleicht doch zu schmierig?
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Hadi, wir quatschen hier so viel und lassen dich kaum zu Wort kommen. Entschuldigung
dafür
die
Begeisterung
an dieser Stelle. Also, wie erklärst du es dir, dass die deutsche Mannschaft dann doch am Ende mit relativ großer Souveränität diese drei Spiele gewonnen hat? War das für dich dann doch viel Glück im Spiel? Ist es jetzt
viel
gegen die Griechenland vorbei?
Deutschland, viel Glück, und Deutschland ist eine Turniermannschaft. Sie ist einfach eine Turniermannschaft.
Und 3 Euro gehen ins Phrasenschweinchen, ne? Hadi, du musst jetzt zahlen.
Ich reich mal durch.
Also du sagst, die Mannschaft hat gewonnen. Also erstmal Ausgangslage, eine unglaublich schwere Gruppe, die Todesgruppe der EM mit Portugal, den Niederländern und Dänemark. Und du sagst, sie haben 3 Spiele nur gewonnen, weil sie eine Turniermannschaft sind. Also das.
Also guckt euch mal Holland an.
Ja.
Kennt ihr diesen Witz? Welches Tier schießt keine Tore?
Ja. Ich las sie auf diversen Titelblättern der Boulevardzeitung.
Ey, jetzt müsst ihr aber noch die Pointe nachreichen, oder? Also ich kenne ihn nicht.
Ja, Robben, sagt er ja.
Ach, Robben, habe ich nicht verstanden. Gesagt.
Die einzigen Tiere, die keine Tore schießen.
Naja.
Ja, Robben.
Ist ein Brüller.
Ja, schön, wenn ihr euch freut.
Es stimmt.
Also man sieht an den Holländern, wenn ich all diesen Analysen trauen darf, die ich gelesen habe, dass tatsächlich so ein Trainer, der eine Mannschaft formen kann, ganz, ganz wichtig ist. Denn dass die alle einzeln Qualität haben, dass die alle viele bei ganz hervorragenden Vereinen spielen, ist ja keine Frage.
Mich hat sowieso überrascht, dass er Van Persie spielen lassen hat, überhaupt.
Naja, also die Situation war ja, also Robben van Persie, Torschützenkönig in der Premier League in England, und auf der Bank saß dann Klaas-Jan Huntelaar, Torschützenkönig in Deutschland. Ja gut, aber da ist doch klar, dass du dich da als Trainer dann vielleicht
beide spielen lassen.
Das ist natürlich eine Frage, die du dem Holländer nicht stellen musst, weil die seit gefühlten 3000 Jahren mit 2 Flügelstürmern spielen und einem zentralen Stürmer, und da in diesem System ist nicht zu rütteln. Ne? Das ist für die eine Frage der Ehre, dass die so antreten. Das wird in den Jugendmannschaften so trainiert. Und diese Diskussion gibt es zum Beispiel in Holland gar nicht, dass man da jetzt das System umstellt. Das wird so gespielt. Ne?
Obwohl der Mehmet Scholl gestern noch auch ganz gut analysiert hat, oder war es Oli Kahn vorgestern, oder was, weiß ich nicht. Irgendein Experte meinte, ich glaube, es war Scholl. Oder hast du das auch gesehen, Hadi? Der sagte, in Holland werden sie jetzt anfangen, darüber nachzudenken, was grundsätzlich im holländischen Fußball anders gemacht wird, so wie Deutschland das so um die Jahrtausende
macht. Natürlich, nur wenn ich höre, dass Marwijk bleibt.
Ja, ist das so? Ist das schon?
Hab ich auch nicht gehört.
Der bleibt.
Ach.
Der bleibt weiterhin jetzt. Warum? Das wird sich nichts ändern. Und dann müssen die das. Und dann wundern sie sich, warum wir die so fertig machen.
Aber Halle, ich würde gerne nochmal wissen, warum du so der deutschen Mannschaft so kritisch gegenüberstehst. Weißt du, weil im Grunde gibt es ja alle Gründe, sich zu freuen und zu sagen, Wahnsinn, ne? Also jetzt auch das erste Gegentor bekommen, erst im dritten Spiel, und das dann noch rumgedreht. Dann haben wir einen Mario Gomez, der zum ersten Mal in der Nationalelf eine unglaubliche Form aufweist, der 3 Tore.
Fünfte?
Ja, also ich weiß, da gibt es zum Beispiel kaum was zu deuten, ja, wenn jemand 3 Tore macht und im Sturm spielt. dann, das ist aber auch...
Jetzt kommen wir nur so.
Ja, erzähl mal. Also,
was der für Chancen schon verkackt hat, ganz ehrlich. Der hätte schon 6, 7, 8 Tore haben müssen.
Aber das finde ich auch so eine ungerechte Diskussion. Das finde ich einfach ungerecht.
Lass ihn doch auch mal reden.
Ja.
Da kommt keiner. Ist bei Bayern genauso. Was der für Dinger liegen lässt.
Aber
die ganzen
Dinger,
wo er kurz vorm Tor steht, verkackt er und die ganzen schweren Dinger haut er drin.
Aber so ein Mittelstürmer ist ja dafür da, um entscheidende Momente Tore zu machen. Und besser als Gomez bei dieser EM bisher kann man das ja eigentlich kaum lösen. Gut, im dritten Spiel hat er dann nicht getroffen, dafür haben andere getroffen, auch gut.
Klose ist auch ein Mittelstürmer, oder?
Ja, und man hat gesehen gestern, fand ich, als Klose reinkam, das war ein ganz anderer Biss nach hinten. Der hatte, aber der ist sofort bis zur Mittellinie, hat sich die Bälle wiedergeholt und so. Aber ob der das auf 90 Minuten bringt mit 34 oder so über das ganze Turnier, weiß man jetzt auch nicht.
Seitdem er bei Lazio ist, Alter, spielt er eine richtig geile Saison.
Das stimmt, aber die italienische Liga ist auch nicht so stark wie die deutsche
Bundesliga. Findest du?
Nicht mehr.
Guck dir mal Juventus Turin an, AC Mailand. Alter, was die für Spieler haben. Die knallen uns weg.
was meinst du denn, Jakob? Fändest du, dass Klose vielleicht sogar eine noch bessere Alternative als Gomez wäre?
Nee, also ich finde tatsächlich gar nicht. Ich musste auch eine Floskel bemühen. Ne? Also der Stürmer wird an seinen Toren gemessen. Jemand, der 3 Tore macht, der steht für mich außer Diskussion. Die Frage ist natürlich, was will man für ein System vorne spielen? Will man einen Stürmer haben, der agil ist, der dribbelstark ist, der vielleicht ein 1-gegen-1 gewinnt? Das wäre Miroslav Klose eher als Mario Gomez.
Ja.
Aber ich traue andersrum dem Gomez, der natürlich irgendwie so ein statisches, starksiges Spiel hat, eher zu, dass der vielleicht 2 Momente im Spiel hat und ein Tor macht. Und dann muss ich sagen, bin ich als Fan dieser deutschen Mannschaft, reicht mir das dann völlig aus. Und
ja, was ist, wenn die anderen 5 Chancen haben und 5 Tore machen? Da bringt es dieses eine auch nicht weiter.
Nee, das stimmt. Aber das war ja jetzt die Situation nicht.
Wenn ich das letzte Spiel von Spanien sehe, wir haben es richtig schwer. Ja. Also nicht heute das Spiel, sondern das letzte Spiel gegen Irland. Irland ist zwar keine krasse Mannschaft, aber die Spanier konnten spielen, wie sie wollen. Wenn sie so spielen, wieder uns dann irgendwann, da sehen wir alt aus.
Ja gut, aber Spanien, Irland, das kann man jetzt auch schlecht als Indikator nehmen, weil das ja wirklich eine Mannschaft ist, die mit 0 Punkten jetzt auch wieder nach Hause fährt. Also.
Aber wen siehst du denn als größten Konkurrenten um den Titel von Deutschland?
Eigentlich Spanien, aber wenn ich mir schon wieder reinziehe, ja, dass Griechenland das dann eigentlich schon wieder Russland geschlagen hat, wo ich mir dachte, Russland kommt auf jeden Fall weiter.
Ja.
Die EM ist schon wieder so verwirrend.
Aber wer sind denn so die 3 besten Teams nach der Vorrunde für dich?
Die beste ist Spanien bis jetzt.
Ja, und wen zählst du noch dazu?
Ja, die sind schon raus. Eigentlich hätte Russland dazu gezählt, weil die Russen haben so einen krassen Fußball gespielt mit dem Alter, was die eigentlich haben. Wenn du überlegst, wie alt die eigentlich sind.
Ja. Ja, als das Auftaktspiel der Russen 4-1 gegen Tschechien, glaube ich, da dachte man wirklich, okay, da kommt die Überraschungsmannschaft oder zumindest die man nicht unmittelbar zum Favoritenkreis gezählt hat. Und dann, Jakob hat es ja vorhin schon gesagt, auch durch diesen komischen direkten Vergleich, aber auch weil sie dann eben einen Punkt zu wenig gemacht haben, fahren die schon wieder nach Hause. So richtig gerecht ist das nicht, klar.
Aber im Grunde, also bei all der Kritik an der deutschen Mannschaft, höre ich jetzt schon raus, dass, wenn du sagst, die Spanier, die können den Deutschen gefährlich werden, dass du die Deutschen schon, also aber auch zu den besten Mannschaften im Turnier zählst, oder?
Ja, guck dir doch die anderen Gurken an.
Also du scheinst aber ein wahnsinnig kritischer Fußballfan zu sein. Du bist
einfach ein total positiver Fußballtyp, Hadi.
Ein optimistischer Typ. Wie guckst denn du Fußball, Hadi? Also bist du so einer, der so 90 Minuten durchnörgelt? Bist du so einer?
Kommt auf das Spiel an.
Lässt du dich auch mal mitreißen?
Ganz ehrlich, das einzige Spiel, wo ich wirklich nicht nörgeln konnte, war Spanien gegen Irland. Weil meine Schwiegermama, die ist ja Spanien-Fan.
Ja.
Und da habe ich mir das Spiel auch angeguckt. Und was sagst du mir heute am besten? Wir spielen am nächsten Spiel ist doch von uns in Griechenland, wa?
Ja. Viertelfinale.
Da spielen wir dann gegen die Uso-Fraktion.
Die Uso-Fraktion, ja?
Ja. Die wir auch schon gekauft haben. Eigentlich müssten die verlieren. Wir haben die gekauft. Die gehören uns.
Oh, verdammt. Redet einfach weiter, ist nichts passiert.
Der Henrik ist ja gerade aufs Pult gefallen. Vor lauter Schreck, als du Uso-Fraktion gesagt hast. So ein Mount Gag kann er in seiner Sendung nicht dulden. Jetzt sag noch Pleite kriegen, da müssen wir dich rausschmeißen. Nein, im Ernst. Jetzt, also die Spanier, die...
Die gehören uns doch schon längst.
Meinst du, das sind unsere Leibeigenen, die Griechen?
Nee, die müssten eigentlich die Signale zählen und verlieren uns. Die wollen doch was von uns und nicht von dir.
Und was heißt das für dich, dass sie uns gehören, die Griechen? Also was bedeutet das im Bezug auf Fußball?
Mann, ich bin aber doof hier.
Jetzt hör mal auf, die Knöpfe zu drücken, Henrik.
Jetzt unterhaltet euch doch mal
unhöflich. Unhöflich.
Ja, Kommentar mehr.
Ich fährt's den Hardy gerade vom Feinsten an. Also Hardy, ich möchte jetzt nochmal zurückkommen, wie du Fußball konsumierst. Weil ich stell mir das so vor, du sitzt auf dem Sofa, du hast dir ein Bier aufgemacht, du hast ein paar Erdnussflips und...
Ich trinke nicht mehr.
Und dann hast du dir halt kein Bier aufgemacht, hast du eine Limo, hast schon einen kleinen Fanta-Bauch inzwischen und dann guckst du auf den Fernseher und dann hast du ein grimmiges Gesicht. Hast ein grimmiges Gesicht und nörgelst.
Jakob, so kannst du doch nicht mit den Hörern sprechen.
Ja, aber so stelle ich es mir gerade vor, weil ich habe das Gefühl, ja, du bist ein negativer Typ. Ja, du kannst mir ja vom Gegenteil sagen. Wann, also beim Spanienspiel, bist du da ins Schwärmen geraten? Was hast du...
Welche? Fanta-Bauch, wenn er halt ein Sixpack, ja. Oder ein Bierfass, suchst du ja aus.
Ich meine ja auch nicht so einen grundsätzlichen Fanta-Bauch, sondern nur mehr so einen, weil man so viel Kohlensäure getrunken hat.
Habt ihr das jetzt geklärt?
Ja, haben wir geklärt. Henrik, bring uns auseinander. Halt mich fest.
Komm doch.
Hadi, ich fasse jetzt mal zusammen, du bist grundsätzlich nicht einverstanden mit dem Zustand der deutschen Mannschaft, auch nicht unbedingt mit den Personalentscheidungen von Jogi Löw. Bist dir aber trotzdem sicher, dass wir
ins Finale kommen? Also habe ich das gehört, gegen Spanien.
Wir kommen ins Finale gegen Spanien, da verlieren wir wieder.
Und wie hoch?
Ich sag einfach mal, sagen wir 1-0.
Hätte ich auch gedacht sofort. Hätte ich auch sofort gesagt. 1-0.
Ja. Das ist echt so ein Wiederholungsspiel.
Vielleicht auch noch mal eine Frage für euch da draußen. Was unterscheidet eigentlich die deutsche Mannschaft und der Fußball, den sie aktuell spielt, von dem spanischen? Und warum sagen immer alle Leute, die Spanier sind so ein Turnierfavorit? Was macht die Spanier zu dieser besonderen Mannschaft? Und warum meint ihr, dass wir gegen die nicht gewinnen können?
Ganz ehrlich, das sind die 300.000, die sie als Prämie kriegen, wenn sie gewinnen bei den Deutschen. Was sind denn 300.000? Die kriegen sie in der Woche.
Jetzt willst du mir auch noch erzählen, Fußballern geht's ums Geld? Das willst du mir weismachen?
Ganz ehrlich, bei den meisten ist das aber so. Guck dir auch mal, ganz ehrlich, ich bin ja extrem ein harter Fan. Das schon seit
Ich auch übrigens.
Ich war damals bei, wo sie aufgestiegen sind in die erste Liga. Ich habe alles miterlebt.
Ach, goldene
und
Zeiten.
Und dann muss ich mir so eine Saison reinziehen.
Ja.
Das ist wirklich eine Geldsache, ganz ehrlich.
Aber geht es dir als Hertha-Fan auch so, dass du so wahnsinnig froh bist, dass jetzt gerade die EM angefangen hat und man sich nicht mit Hertha beschäftigen muss? Das ging mir so, ja. Also endlich mal.
Ich war ganz erstaunt, als ich heute den Kicker aufblätterte und bei Transfergerüchten bla und dann, ist ja zweite Liga jetzt.
Transfergerüchte.
Ja, nicht Gerüchte, sondern der Kicker und auch andere führende Fußballzeitungen.
Ich bekomme hier in Bayern nichts mehr mit.
Nein, da wird den Kicker gibt's ja wohl bundesweit. Da steht da hier Woche für Woche drin, welche Wechsel perfekt sind, was geplant ist, welche Verleihspieler zurückgehen.
Was ist perfekt bis jetzt?
Ja, Cristiano Ronaldo hat jetzt schon unterschrieben.
Ich kannte die alle nicht.
Wird nächste Saison neben Duricin auflaufen?
Nee, was ist da mit Rafael und Ramos? Das würde mich
mal interessieren. Achso, nee, da stand noch nichts so drin. Das waren eher so kleine Neuzugänge, die da drin standen.
Das ist genauso wie die Sperre von Kobe Aschbili.
Also. Wir machen mal Nachrichten. Ich bedanke mich für dieses launige Gespräch.
Ich bleibe dran, Freundchen.
Und ich denke, ich denke mal, dass du auf jeden Fall, du guckst ja jetzt gleichzeitig Kroatien gegen Spanien und unterhältst dich mit uns. Weil wir drei sind die einzigen, die sich für Fußball interessieren, die jetzt gerade nicht Vollzeit dieses Spiel gucken.
Ja, Leute, ganz im Ernst, macht den Spahn aus, steht 0-0, ist es wahnsinnig öde. Hört doch lieber unserem locker leichten Abendgeplauder zu im Blue Moon auf Fritz.
Genau, kommt alle mit dazu. Frauen werden auch nicht schlecht.
Auch nicht schlecht, ne? Generell immer.
Hi. Wer den Frauen noch?
Dir eine schöne Sendung und mir noch einen fantastischen Abend auf meiner Couch.
Ihr werdet mich nicht los.
Tschüss. 0331 70 97 110. Das ist die Nummer vom Blue Moon. Die könnt ihr gerne nach den Nachrichten wieder wählen. Die machen wir jetzt mit Wetter und Verkehr. Und danach sprechen Jakob Lund und Henrik Schröder heute mal zu zweit im Doppelpack im Studio. Ich hoffe, es nützte dem Spiel und der Sendung weiter mit euch über Fußball.
Ich höre Kritik.
Über die Europameisterschaft, über das deutsche Team. Ich finde, wir haben da noch nicht zu Ende gesprochen.
Ja.
Und hoffe, dass wir mit dem einen oder anderen oder der einen oder anderen von euch da noch tiefer in die Materie einsteigen können. Der Hardy war ja wirklich der Meinung, Neuer bringt es nicht. Özil bringt es nicht.
Hadi war Hater.
Gomez bringt es nicht.
Hater.
Jakob jetzt, wie ich so raushöre, doch ganz zufrieden mit der Performance der deutschen Mannschaft. Ja. Ich finde zum Beispiel, dass das komisch ist, dass so ein Özil einfach ausgeschaltet wird von einem Verteidiger, dass das möglich ist, dass jemand von dieser internationalen Qualität, die er angeblich hat, dem stellst du einen auf die Füße und schon ist der nichts mehr wert. Kann sein, dass Boateng das bei Ronaldo genauso gemacht hat, aber wie kann das sein? Das ist für mich ein Zeichen von fehlender Dynamik oder fehlender Energie, fehlenden Möglichkeiten oder so. Und ich finde auch Schweinsteiger, der tut mir echt leid. Das ist ein, der hat wirklich ein paar Fehler gemacht in der zurückliegenden Saison bei Bayern München, die ihm noch ewig irgendwie auf der Seele liegen werden. Trotzdem hat er noch nicht wieder zu seiner Form gefunden. Ich weiß nicht, warum jetzt alle sagen, ja, Schweinsteiger ist ja auch wieder gut drauf und so. Finde ich nicht.
Finde, gebe ich dir recht. Also ich habe noch keinen richtig starken Sebastian Schweinsteiger bei dieser EM gesehen. Wenn ihr ihn gesehen habt, ruft an und vielleicht ist es schon mal die erste Vermisstenanzeige des Abends. Gesucht starker Sebastian Schweinsteiger in der deutschen Nationalelf. Der EM.
Zwei Sprechstunden
mit Jakob Lund
und Hendrik Schröder. Guten Tag.
Nabend. Ja, wir sprechen heute über Fußball. Die EM ist im Gange. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Da spielen 16 Mannschaften um einen der wichtigsten Pokale der Welt, möchte ich fast sagen. Denn viele Fußballer sagen, die Europameisterschaft ist für sie der wichtigste Titel, weil dort tatsächlich nur die stärksten Mannschaften mitspielen. Häufig hast du ja
im Ernst?
Ja, häufig hast du ja bei Weltmeisterschaften irgendwie Saudi-Arabien mit drin. Ich weiß noch, 2002 haben wir, glaube ich, 7-0 gegen die gewonnen. Und gibt viele Mannschaften, die einfach auf unterstem Niveau spielen und in Europa kann man schon festhalten, ist einfach das Niveau stärker, muss man wirklich sagen.
Ja, nur wenn es dann am Ende in die weiteren Runden geht bei einer WM, sind natürlich die südamerikanischen Mannschaften dabei, die afrikanischen Mannschaften, die zwei, drei, die auch gut machen.
Also ich sehe es tatsächlich so, im Grunde sind es noch Brasilien, Argentinien und Uruguay, das sind noch richtig starke Mannschaften und der Rest ist so irgendwie so Durchschnitt und den haben wir in Deutschland auch, in Europa viel zu bieten. Also ich finde tatsächlich, wenn man guckt international, wird bei Europameisterschaften der spannendste und der beste Fußball gespielt.
0331 70 97 110, das ist die Nummer, die ihr eingeladen seid zu wählen. Wir rufen euch gern zurück, da müsst ihr nicht viel investieren. Und wir wollen über alles sprechen rund um die EM, wirklich. Wir wollen auch gerne mit euch über die Berichterstattung sprechen, was ihr von diesem ZDF-Camp da auf Usedom haltet, was ihr von Waldis Club haltet, wie ihr die Kommentatoren findet. Da sind wir auf eure Kritik gespannt, aber ich würde gerne noch einen Moment bei der deutschen Mannschaft verweilen, denn ich finde, wir haben noch nicht genug ausführlich und ausgewogen genug darüber gesprochen, wer jetzt eigentlich wie performt hat. Und Georg und Max sind in der Leitung. Jakob, was
ja, und sagen? Caroline schreibt hier bei Facebook im Fritz-Profil, ich finde, Mario Gomez sollte mehr lieb gehabt werden. Und ich gebe ihr recht, ich bin selber auch Gomez-Fan.
Achso, ich dachte, du bist selber auch einer, der lieb gehabt werden möchte.
Ich möchte nicht lieb gehabt werden, es ist mir wurscht, aber ich finde auch Mario Gomez, dem gebühren mehr Credits.
Max ist 20 und ruft uns an aus?
Hallo, aus Berlin-Charlottenburg.
Aus Charlottenburg. Hallo Max.
Guten Abend.
Max, yeah. Gomez sollte mehr lieb gehabt haben. Fangen wir doch mit dieser etwas unfußballtypischen Aussage an. Zustimmung oder nicht?
Ja, finde ich schon. Also der Mann hat, wie er schon selber im Interview gesagt hat, in den letzten 6 bis 5 Jahren Weltklasse-Leistung hinter Messi, die meisten Tore in der Champions League. Und jetzt 3 Tore, 2 wichtige gegen Holland. Also wieso sollte man ihn nicht gern haben? Und gut sieht er auch noch aus. Also der hat doch alles.
Also konntest du denn überhaupt diese Diskussion nachvollziehen, die Mehmet Scholl nach dem ersten Spiel gegen Portugal da losgetreten hat, diese Klose- oder Gomez-Diskussion? Und zur Erinnerung, Scholl hatte Gomez vorgeworfen, dass er einfach viel zu wenig läuft. Und das nach einem Tor im Spiel gegen Portugal.
Naja, also ich finde, es wurde alles. Also die Aussage von Scholl ein bisschen zu ernst genommen. Ich meine, er hat es ja auch nicht so gemeint, wie er es gesagt hat. Er meint einfach, dass er viel mehr Potenzial hat und es hat er auch dann bewiesen. Und man hat es auch an seinem Jubel gesehen. So, er hat sich ja gar nicht so gefreut, einfach um die Kritiker zu verstummen zu lassen. Und also ich finde, ja, der spielt jetzt nicht den besten Fußball, aber der ist effektiv und das zählt doch.
Wer würde denn bei dir spielen? Ist es Gomez?
Bei mir ist es also immer noch Gomez. Klose ist ein Routinier, den kann man in der 70. Minute bringen, der wird immer noch gefährlich sein, aber Gomez, keine Frage, spielt von Anfang an.
Ja, also ich finde auch mittlerweile, dass es, obwohl ich gar nicht so ein Gomez-Freund bin, aber seine Leistung doch anerkennen muss, dass es eigentlich ein schönes Luxusproblem ist. Denn eigentlich man schon, kann mit Gomez anfangen und wenn er nicht scored, wenn er keinen guten Tag hat, wenn er die gegnerische Mannschaft ihn zu gut absichert, dann kannst du immer noch einen Klose bringen, der einen ganz anderen Stil hat und aber auch total torgefährlich ist.
Ja
und dann haben wir noch Schöler. Also ich glaube, wir hatten noch nie so ein großes Luxusproblem, was Stürmer angeht. Und
Also, wobei witzigerweise habe ich vor der EM gedacht, wenn das hoffentlich mal gut geht. Ich dachte, wenn sich da nur einer verletzt, im Grunde haben wir nominell zwei Stürmer, ja, zwei Mittelstürmer.
Aber dann würde er Reus als Stürmer bringen.
Genau, und das kam dann auch erst wirklich, als es aus Turnier zuging, als Idee, dass Löw sagte, im Training hat mich Reus als einzige Spitze total überzeugt. Das vielleicht auch eine Frage an dich, wie heiß seid ihr, wie heiß bist du auf diese jungen Wilden, nenne ich sie mal, Götze, Reus? Ich würde sie unglaublich gern mal sehen und das wundert mich so ein bisschen, dass Löw da nicht schon einmal gesagt hat, zur 70. Minute, Götze, los, rein, Reus, rein. Das sind doch immer so die Wechsel, die sehr, wie soll man sagen, bieder sind, ne?
Ja, ich glaube auch. Also ich würde auch gerne mal Götze sehen und Reus. Also ich glaube, die machen viel Wind, aber Löw ist, glaube ich, einer, der geht nicht gerne ein Risiko ein. Das ist ja schon ein Risiko, weil die haben nicht so viel internationale Erfahrung wie ein Gomez, wie ein Klose. Und da glaube ich, dass er den jetzt noch nicht bringt und gerade in so wichtigen Spielen. Aber also ich glaube, dem Spiel würde es nicht schaden, wenn die beiden mal spielen oder auch Erfahrung sammeln, weil irgendwann müssen ja mal anfangen zu spielen.
Die Spiele werden natürlich nicht unwichtiger, aber also so wie der Löw so in den letzten Jahren gearbeitet hat, würde ich es ihm zutrauen, dass er auch in einem Halbfinale auf den letzten Metern Reus oder Götze bringt. Entweder bei 2-0 oder auch bei 0-0. Also beides vorstellbar.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde denken, also Müller hat mich jetzt nicht so überzeugt.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass er da vielleicht mal Reus auf der rechten Seite bringen kann oder vielleicht auch Götze und dann Özil rechts. Also da fehlt mir, glaube ich, so ein bisschen dieses Experiment oder dieser experimentelle Wahn von Löw.
Ich gebe dir völlig recht. Also das ist auch letztendlich die Diskussion. Also wenn wir über Reus und wenn wir über Götze sprechen und über Andi Schürrle, dann reden wir über Podolski und Thomas Müller, die im Moment links und rechts gesetzt sind und die mich, und da gebe ich dir recht, weil du auch sagst, Müller hat dich nicht so überzeugt, also der kämpft toll, das find ich gut, aber der hat für mich nicht diese Kreativität, die er 2008 zum Beispiel hatte und 2010. Und auch Podolski, muss ich wirklich sagen, ist für mich bisher der schwächste Spieler in der deutschen Startelf.
Ja, findest du?
Ja, der hat
gestern also, war er nicht
nein,
so.
Nein, nein, der schwächste nicht. Der hat jetzt ein Tor gemacht, aber den hätte auch Müller reingemacht. Aber also überzeugen tut er auf keinen Fall. Ich glaube, so auch Schweinsteiger für mich oder Özil, die haben es natürlich auch, finde ich, schwer. Die wurden gut gedeckt, aber man kann schon mehr von denen erwarten, auch von einem Poldi und von einem Müller.
Würde bei dir Podolski in der Startelf stehen?
Ah, das ist eine schwierige Frage. Also wen sollte man dann, die andere Frage ist, wen lässt man
Götze.
Dann Poldi spielen?
Götze.
Also eigentlich, der hatte drei Spiele, ein Tor jetzt gemacht. Also ja, ist eine schwierige Entscheidung. Also ich würde an meiner Stelle, ich würde dann Götze spielen lassen, weil ich ihn auch sehr gerne sehen will. Und ich glaube, der hat auch viel Potenzial. Also den kann man schon aufstellen.
Das ist ja
und
auch
ich würde eigentlich... Fürs nächste Spiel würde ich, ja, ich glaube wirklich, ich hätte Götze anstatt Poldi spielen lassen.
Da sind wir auch bei der Grunddiskussion mit der deutschen Elf. Was ihr fehlt, finde ich, ist Kreativität nach vorne. Und ich glaube, da wäre Götze ein Mann. Und das ist, glaube ich, auch das, da sind wir vielleicht beim Dänemark-Spiel. Warum hat es da nicht besser geklappt?
Also mich bringt das wieder zu dem Thema Schweinsteiger, Max, den du auch gerade schon angesprochen hast. Ich habe nicht so viel Fußballverständnis, dass ich das so beurteilen kann, ob der jetzt wirklich der Leader war, ob er gut dirigiert hat, ob er ein guter Spielführer war, was er im Prinzip ist. Also was ich jetzt so offensichtlich als Laie von ihm gesehen habe, hat mich nicht überzeugt. Wie geht's dir damit, Max?
Also ich finde, gegen Holland hat er schon überzeugt, hat zwei Torvorlagen gemacht und ich glaube, der bringt sehr viel Ruhe ins Spiel rein und das tut der deutschen Mannschaft auch gut. Also wenn Deutschland, glaube ich, darf nicht zu offensiv spielen und man unterschätzt eigentlich die Position als Sechser. Also das ist keine spektakuläre Position, aber ich finde, der ist schon immens wichtig fürs Spiel, gerade weil er so eine Ruhe reinbringt und ein Routinier ist und auch immer torgefährlich ist und auch einen harten Schuss hat. Und ich meine, ein bisschen Glück gehört immer dazu und vielleicht hat er diese Ehre nicht so viel Glück, aber der ist eigentlich unverzichtbar für die Mannschaft.
Radatzonga, so ein kleines Sportupdate im Blue Moon auf Fritz, in dem die EM das Thema ist. Schauen wir mal kurz aufs aktuelle Geschehen. Spanien und Italien sind weiter, die Kroaten sind raus. Mario Balotelli hat zum 2-0 gegen Irland getroffen und auch die Spanier haben getroffen 0-1.
Okay, also keine Sensation mehr in dieser Gruppe, da hätte ja noch alles Mögliche passieren können, auch die Kroaten hätten weiterkommen, Italien hätte rausfliegen können. Max, der Willi ist 16 und jetzt am Telefon, denn er ist eventuell nicht einverstanden mit dem, wie wir oder du über Podolski redest.
Geiler
Hallo,
Typ,
Willi.
Ey, geiler Typ.
Auf jeden Fall, weil für mich war Podolski nun in allen Spielen nicht schlecht. Es war nicht der Podolski, wie wir ihn kennen von vielen anderen Spielen, dass er sich steil schicken lassen hat. Aber er hat nicht schlecht gespielt. Er war der Letzte, den ich gestern hätte ausgewechselt. Also,
naja, ich hatte ja keine gesagt, dass er schlecht gespielt hat, aber er bringt einfach nicht.
Du hast gehetzt, Max, du hast ja richtig gehetzt. Das war der blinde Hass.
Nicht gehetzt. Ich will ihn nur pushen, damit er nicht viel besser spielt.
Meinst du, das hört er jetzt, oder
was? Ja, klar, Alter. Ja, natürlich. Also, die Frage ist unverschämt.
Die haben alle die Fritz-App und die hören Blue Moon.
Natürlich, jetzt im App-Store, die Fritz-App. Leute, ladet sie euch.
Aber Willi, also ich gehe mit dir da so ein bisschen d'accord. Ich finde, Podolski ist allein aufgrund seiner Präsenz, ja, und
was ist das eigentlich, Präsenz?
Ein wichtiger Henrik, Spieler. Er hat eine Ausstrahlung. Er nimmt Raum für sich ein, er nimmt Platz für sich ein, er strahlt Kraft aus beim Antritt und so.
Und er spielt auch, also er gibt auch die Pässe und die kommen auch oft an. Also es ist ja nicht, dass er irgendwie...
Aber nicht immer.
Wir haben so gut wie keinen außer Hummels, wo die immer ankommt. Auch Hummels war auch für mich eine ganz große Überraschung, muss ich sagen.
Also Hummels, ich hätte vor der EM gab es ja so Abstimmung, ob man Mertesacker oder Hummels spielen lassen soll. Ich hätte mich für Mertesacker entschieden, aber Hummels...
Echt, ja?
Ist der, also so als Routinier, weil Hummels, keine Ahnung, der hat bei Dortmund schon international nicht so erfolgreich gespielt, aber eigentlich hätte man ihn schon aufstellen müssen und ich glaube, es gibt keinen besseren Spieler jetzt in der deutschen Mannschaft außer Hummels. Also
ja,
da muss ich ihm zu 100% recht geben.
Leute, ruft an, Merte oder Hummels, 0331 70 97 110. Also, wir senden live ins Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft in der Ukraine und
ich glaube,
in Polen.
Das Thema ist durch. Und das ist ja auch ein bisschen das, was Jogi Löw so erfolgreich macht, aber was ihn ja auch eigentlich, er ist ja ein grausamer Trainer. Ja, er ist Ballack raus, Merte, und er hat Erfolg
knallhart,
damit. Er hat Erfolg damit, er ist absolut erfolgsorientiert, selbst wenn er so Typen wie Podolski oder so, man denkt immer, er schleift die noch so ein bisschen mit durch, aber auch in dem Moment, wo der ihn 2-3 Mal enttäuscht, ist der auch raus. Kannst du drauf wetten.
Was haltet ihr von Löw als Trainer? Wie nehmt ihr ihn wahr?
Vielleicht Willi zuerst?
Also ich finde Löw als Trainer eigentlich ein Trainer, der auch seine Mannschaft aufbaut. Aber er ist halt so knallhart und sagt, wenn du die Leistung nicht bringst, du draußen. Okay, nein, er ist nicht so knallhart. Bei Gomez ist er leider nicht so knallhart. Was ich sehr schade finde, weil für mich war Gomez im letzten Spiel so schlecht, den hätte er schon viel, viel früher rausnehmen müssen. Und ein Klose ist kein Joker, den du einfach so reinstellst und der dann in 15 Minuten noch ein Tor macht.
Dafür, das finde ich interessant, was du gerade sagst.
Dafür hat er einen Reus oder einen Kroos, aber da kann er keinen Klose reinstellen.
Aber der warum nicht? Klose
eine Halbzeit spielen.
Aber Klose hat eine super Saison gespielt, ist absolut gierig, ist körperlich noch fit.
Ja, aber die Frage ist, glaube ich, ob Klose so ein Joker-Typ ist. Weißt du, ist das einer, den du reinschmeißt und der dann das Ding macht?
Der sehr schnell ins Spiel findet, meinst du?
Genau, das würde ich nämlich auch mal in die Runde geben. Ich habe den Eindruck, also ohne es, das sage ich jetzt nicht mit dem Brustton der Überzeugung, ich habe den Eindruck, dass das ein Spieler ist, der sich reinfinden muss. Gerade weil er den Ball am Fuß braucht für sein Spiel, ja. Und das sind häufig so Typen, die du eben dann nicht reinschmeißt und die knipsen. Also, weil die das brauchen, die brauchen eine Bindung zum Spiel. Also,
da gebe ich dir zu 100% recht, weil, und auch, mir gefällt seine Spielweise besser. Der Gommel steht da vorne und wartet auf den Ball und Klose hat hinten gestanden, wo der sich manchmal den Ball geholt hat, das war krass. Also, das
naja, aber da muss man, da muss ich ganz kurz einschalten, muss man.
Ja, kämpf mal für Gomez, Max.
Ja,
komm.
Ich muss für Gomez kämpfen hier. Ja. Also, Klose kam, ich weiß nicht, wann kam der rein?
75.
Genau. Okay. Und der will natürlich das nächste Spiel spielen und natürlich geht er dann mit ganz anderen Elan rein und auch mit einer ganz anderen Motivation und der kämpft auch, der ist verbissen, der will seinen Startplatz haben und es ist ja eine Konkurrenz, Gomez. Und von daher denke ich ja, deswegen hat er auch so gekämpft und
geht aber immer so. Das sind zwei verschiedene Stürmertypen. Gomez ist der vorne steht und Gomez würde ich eher als Klose, als Knipser reinsetzen, als Joker. Den kannst du eher mal so 15 Minuten vor Ende machen und der macht das Ding, wenn er gerade mal seine gute Form hat.
Weißt du, warum ich glaube, dass das nicht stimmt? Auch wenn der das als Typ vielleicht abdeckt, ne, der Knipser, der ihn macht.
Ja gut,
aber
er ist der Chancentote in der Nationalmannschaft.
Nee, er ist so sensibel. Also das hört man ja auch überall, dass das wirklich ein Typ ist. Ich glaube auch, dass das ein relativ intelligenter Fußballspieler ist. Dass das so ein Typ ist, der sich diese Kritik unheimlich zu Herzen nimmt. Und das hört man dann auch immer wieder, der braucht den Trainer, der sagt, Alter, du bist mein Mann und kein anderer macht das Ding. Und ich glaube, dass der diese Unterstützung braucht und wenn der von der Bank kommt, dann ist der, da weiß ich nicht, ist die Frage.
Hat er nicht das Selbstbewusstsein und nicht das Rückgrat?
Ist die Frage, ist das Selbstbewusstsein oder... Tja,
yeah.
Max.
Also ich finde eigentlich zu Unrecht, dass er an sich zweifelt, weil wenn man sich mal die letzten Jahre anguckt, er war tief bei Bayern, aber der hat eine überragende Champions League-Saison gespielt und der braucht eigentlich gar nicht an sich selber zweifeln. Er hat jetzt 3 Tore geschossen. Okay, das Spiel war jetzt nicht so teuer, jetzt auch nicht von der Motivation her und von seiner Leistung, von seiner Laufbereitschaft, aber also an sich, keine Ahnung, also warum der an sich zweifelt. Also vielleicht ist er wirklich sensibel und
es ist eine Typensache, es gibt auch so andere Menschen, die haben das Tollste erreicht. Ich weiß auch nicht, ob vielleicht Thomas Gottschalk auch manchmal an sich zweifelt.
Nee, doch der Tommy doch nicht, Mensch. Dem scheint die Sonne aus dem Hintern.
Also ich glaube, wir reden aber über Fußball und nicht über Thomas Gottschalk.
Ich denke nur, ich dachte, das war der Erste, der mir einfiel, wo ich denke, der hat eigentlich alles erreicht und wird garantiert auch manchmal da sitzen und denken, ich kann nichts.
Das ist der Erste, der dir einfällt, wenn dich einer fragt, wer Henrik Schröder, wer hat eigentlich aus deiner Sicht alles erreicht, dann sagst du Thomas Gottschalk, ja?
So was deutsche Medienlandschaft angeht, ja, gibt's ja nur Gottschalk, Jauch und Schmidt, die haben eigentlich alles
erreicht. Aber auch Jauch, also Jauch finde ich genauso, aber wir reden ja jetzt über Fußball.
Aber da ihr euch ja alle drei gleichzeitig alle Mühe gibt, meinen Argumentationsstrang zu unterbrechen, kommen wir ja auch nicht voran. Ich bin hier der Moderator der Sendung, um das kurz klarzustellen. Das ist wie bei Westerwelle, der segelt auch das Schiff.
Guido, dann erzähl mal.
Ich würde es Gomez zutrauen, dass er auch in ganz entscheidenden Spielen, auch im Finale, auch im Halbfinale, auch bei einer knappen Situation gegen ganz, ganz klasse Mannschaften wie zum Beispiel Spanien, in dem richtigen Moment das Tor macht. Würde ich ihm eher zutrauen als Klose, aber er braucht dafür eine funktionierende Mannschaft. Er muss mehr bedient werden als Klose. Das haben mir jetzt alle Experten erzählt und ich meine es auch selbst gesehen zu haben.
Er ist ja die einzige Spitze vorne und wenn keine Pässe von Özil kommen, wenn die da hinten zumachen, dann ist es auch schwer, sich die Bälle zu holen, weil wenn ist ja ein Mittelstürmer und wenn er aus seinem Bewegungsfeld rausgeht, dann ist niemand mehr da, der die Pässe annehmen kann und deswegen als einzige Spitze muss er eigentlich da vorne stehen und warten. Also ich bin selber Mittelstürmer und ich weiß, wie das ist. Also
ich muss da einer Person recht geben, die
mir.
Die kommentiert und zwar für die ARD, glaube ich. Und zwar, das ist auf jeden Fall der, Entschuldigung, wie heißt er?
Na, Max.
Und Willi. Wie sieht er denn aus?
Wer kommentiert denn? Bela Reti?
Nein, der mit
Mehmet Scholl.
Genau, Mehmet Scholl. Und der hat gesagt, dass Gomez so ein Typ Stürmer ist, der halt spielt, aber auch auf die Substanz der Mannschaft geht. Eine Mannschaft hält es ziemlich nicht so lange aus, dass ein Typ, der immer alle Bälle für sich behaupten will und immer, ich will den Ball haben, und dann die Tore nicht macht, sowas hält eine Mannschaft nicht lange aus und da hat er leider recht.
Ja gut, dass der Gomez aber die Tore gemacht hat, ne?
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich meine, drei Tore geschossen, also ich glaube, das kann man nicht leicht zufrieden.
Solange wie er die Tore macht, ist das ja gut, aber man hat ja jetzt letztes Mal gesehen, da hat er kein Tor gemacht.
Willi, Max, zum Abschluss dieses tollen Gesprächs, wer wird Europameister? Max?
Deutschland.
Willi?
Ich sag das mit breiter Brust, Deutschland.
Mit breiter Brust Deutschland. Vielen Dank, ihr zwei, für eure Einschätzung. Ja?
Ich habe doch kurz eine Frage.
Ja?
Und zwar, was sagt ihr zu Bender?
Ja, Leute da draußen, was sagt ihr eigentlich zu Bender? 0331 70 97 110. Erstes Spiel von Anfang an, erstes Tor.
Ich sag zu Bender, wenn dieser Angriff abgefangen worden wäre und in einen Konter umgewandelt worden wäre und er hätte nicht hinten gestanden, wäre er der Arm der Nation gewesen. Und alle hätten sich gefragt, wieso läufst du da vorne rum?
Hätte er die Fahrradkette.
Bei dem Spielstand.
Alter, der läuft da einmal, das ist doch geil. Genau das willst du doch von einem Außenverteidiger, dass der nämlich einfach mitläuft, weil er sagt, wenn der Ball irgendwie jetzt abprallt, dann mache ich das Ding. Und das finde ich sensationell.
So kann man es auch sehen, auf jeden Fall. Nein, klar, also aber so ein Außenverteidiger, ist das wirklich seine Aufgabe? Bei solchen Angriffen, also bei so einem Harakiri-Angriff irgendwie oder so einem ganz, ganz schnellen Angriff, der ja nicht groß der im Mittelfeld schon also an der Mittellinie aufgebaut wurde, wirklich schnell ging, dann mitzulaufen?
Also grundsätzlich kann man, glaube ich, feststellen, im modernen Fußball ist der Außenverteidiger in jedem Angriff mit dabei, denn er soll den Flügelspieler kreuzen. Das bedeutet, der Flügelspieler bricht irgendwann den Sprint ab und dann muss der Außenstürmer ihn überholen, um anspielbar zu sein und dann die Flanke zu geben. Und das
Der Außenverteidiger,
genau. Der muss ihn überholen und dann anspielbar sein, die Flanke reinbringen. Und der muss mit vorne dabei sein, ja, ganz klar.
Aber ich finde, Willi, das sind natürlich so tolle Sachen, weswegen wir alle große Fußballfans sind, weil eben in 90 Minuten so eine Geschichte auf einmal geschrieben wird. Ne? Da spielt der Knabe das erste Mal von Anfang an in so einem wichtigen Spiel, macht gleich ein Tor.
Und der Bender, also ich muss sagen, der war super. Der hat super gespielt und der hat den Boateng würdevoll vertreten. Und dass er dann das Tor macht, macht Boateng nicht leichter. Also auch wenn Boateng für mich auf jeden Fall die Nummer 1 da an der rechten Außenverteidigung ist, es glaube ich, ist, aber Bender, der wird sein Nachfolger werden oder der wird irgendwann mal ihm den Platz streitig machen, weil so wie der gespielt hat und auch sein Tor gemacht hat, ich weiß gar nicht, hat Boateng schon Tor gemacht?
Fragen über Fragen im EM Blue Moon auf Fritz und den hört ihr. Das waren Max und Willi und wir haben uns vortrefflich gestritten über die Frage Gomez oder Klose und sind natürlich zu keinem Ergebnis gelangt. Und genauso darf das heute sein. Wir wollen über die deutsche Mannschaft sprechen. Wir wollen über die EM im Allgemeinen sprechen. Wir haben ein schwieriges Spiel vor der Brust am Freitag gegen Griechenland im Viertelfinale und wir wollen auch tatsächlich ein bisschen über die Darreichungsform dieser EM sprechen, über die Übertragung im Fernsehen, ganz speziell in ARD und ZDF und ich möchte, dass ein paar Waldemar Hartmann-Hater anrufen und mir zusammen ein bisschen abkotzen.
Eure Meinung? Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Ich fände das aber auch nicht schlimm, wenn Leute anrufen, die Waldemar Hartmann aus guten Gründen gerne gucken. Und Waldis Club. Willi, erstmal vielen Dank dir.
Jo, ciao.
Und schönen Abend, tschüss. Und hallo Georg, 17 aus Bad Freienwalde.
Hallo.
Georg, um es mal etwas weiterzudrehen und mal ein bisschen voranzuschauen. Jakob hat es gerade angesprochen. Was erwartest du von dem Spiel Deutschland gegen Griechenland am Freitagabend?
Also ein Sieg natürlich. Also eigentlich sollte es Deutschland auch machen, aber so ein Grundrisiko bleibt natürlich immer. Also man hat es ja jetzt gesehen, eben, dass zum Beispiel Griechenland ja jetzt auch Russland rausgehauen hat, obwohl jetzt Russland jetzt noch nicht mit Deutschland zu vergleichen ist. Aber daran sieht man eben einfach, was im Fußball alles möglich ist. Hat man ja 2004 auch gesehen. Also natürlich ist so ein Grundrisiko, aber ich denke mal, dass es schaffen werden. Also das glaube ich schon.
Was glaubst du eigentlich, Jakob?
Also ich glaube, dass das ein klarer Sieg wird für die Deutschen, weil ich die Griechen nicht als starkes Team wahrnehme. Also von 2004, als sie Europameister geworden sind, da sind sie weit von entfernt. Ich glaube, es wird deswegen ein schwieriges Spiel, weil sie ähnlich wie die Dänen sich wirklich hinten reinstellen werden und weil das Dänemark-Spiel gezeigt hat, dass die Deutschen große Schwierigkeiten haben, eine kreative Lösung anzubieten, wenn eben ein Team sich so extrem hinten reinstellt und nicht das Spiel machen will, wenn das Team daran kein Interesse hat.
Anja schreibt auf unserem Facebook-Profil darauf bezogen auch, ich möchte, dass unser Sturm und nicht nur unser aufhört, so viele Schleifchen vorm Tor zu drehen und einfach mal draufhält. Das macht einen ja wahnsinnig. War das auch dein Gefühl, Georg, bei dem Dänemark-Spiel?
Ja, das muss ich auch sagen. Oder es hat einfach mal sowas gefehlt, irgendwie eine Flanke oder keine Ahnung, die waren echt manchmal in guten Positionen gewesen oder dass er einen Schweinsteiger mal abzieht. Das fehlt und vor allem war es, finde ich, auch auffallend, besonders in der zweiten Halbzeit, dass die sich einfach, ich weiß nicht, es war viel zu wenig Bewegung im Spiel gewesen, finde ich. Also die sind da dann immer um den Strafraum eben drum getrabt und so, aber man hat es ja dann zum Beispiel mal gesehen an Schürrle oder so, der ist dann mal angetreten. Dann hat, glaube ich, Özil oder so dann eben Pass gemacht in den freien Raum und dann war es auch gleich eine Torschance. Also die Dänen, die hätten sie schon auch noch stärker, denke ich mal, schlagen können. Aber insofern ist, glaube ich, auch ein bisschen verständlich, weil ich meine, waren erst 30 Grad und irgendwie Gruppenspiel, keine Ahnung. Also steigern müssen sie sich auf jeden Fall, aber ja.
Also ich nenne dieses Phänomen Barcelona-Phänomen. Ich habe mir Gedanken gemacht und habe überlegt, ich glaube, es passiert Folgendes. Wenn sich so eine Mannschaft hinten reinstellt und die spielerisch stärkere Mannschaft greift an, dann ist die Verlockung so enorm groß, den Ball wirklich ins Tor tragen zu wollen. Ja, also dann vielleicht doch noch den Doppelpass nochmal zu suchen und eben nicht einfach mal aus 20 Metern abzuziehen oder einfach mal reinzuflanken und auf den Kopfball zu hoffen. Das, weißt du, weil du brauchst so lange, den Ball wieder vorzutragen und dann denkst du, vielleicht geht ja doch noch eine Lücke auf. Und das wird dir zum Verhängnis. Das ist nämlich Barcelona gegen Chelsea genau so passiert. Ne? Die haben nicht einmal draufgehalten. Die wollten es immer spielerisch lösen. Und am Ende hast du Pech und fängst dir einen Konter und verlierst. Und
na, da brauchst
das
eben,
eine ganz spannende Entwicklung, glaube ich, des modernen Fußballs.
Ja, da ist ja vielleicht so ein, weiß ich nicht, so Michael Ballack war der eben früher gewesen, also der dann das Ding einfach mal reingemacht hat. Also, ja. Ich meine jetzt nicht, dass es wieder so kommen soll, sozusagen, dass das ganze Spiel nur auf einen Spieler ausgelegt ist. Ja. Aber sowas, also manchmal fehlt es einfach der Mannschaft. Dann soll sich doch mal Schweinsteiger trauen oder Özil das einfach mal wieder abziehen. Mhm. Aber gut.
Ist das deine Forderung an die deutsche Elf? Wäre das so eine Forderung, wenn man die mal formulieren würde an die deutsche Elf? Also, dass sie da, sie sind dir zu verschnörkelt, oder?
Das würde ich gar nicht mehr so sagen. Ich finde es ja an sich ganz gut, dass sie es machen und nicht mehr so wie vor, sagen wir mal, vor 10 Jahren. Aber ich denke mal, die Mischung macht.
Ja.
Also man sieht es ja jetzt auch an Spanien oder an Barcelona eben, dass es eine Zeit lang eben wirklich das totale Heilmittel war, aber irgendwann stellen sich die Gegner drauf ein und dann brauchst du eben beides. Du brauchst einmal eben wirklich Aktionen, wo du dich durchkombinierst, aber manchmal musst du eben doch einfach abziehen. Mhm. Also das sind, denke ich mal,
Oder du brauchst halt eine spielerische Klasse, die dann so überlegen ist, à la Messi, und so fantastisch zaubert, dass auch dieses Abwehrbollwerk dagegen nicht mehr ankommt. Und so weit ist die deutsche Nationalmannschaft an diesem Punkt auf jeden Fall noch nicht.
Mhm. Ja, oder ist sie es vielleicht, ne? Also vielleicht war dieses Dänemark-Spiel auch irgendwie ein ganz misslicher Ausrutscher. Was muss vielleicht auch in der Zusammenstellung des Teams noch passieren, damit man so ein Spiel anbieten kann? Ne? Also hast du es jetzt schon gesagt? Meinst du, die Deutschen gewinnen gegen Griechenland?
Ja, also sie gewinnen. Also ich denke mal, ich habe jetzt eben gesagt, dass es ein Restrisiko eben immer gibt oder also eine Chance, dass sie eben doch ausscheiden. Also deswegen war ich mir auch bei Dänemark, hatte ich auch bis zum 2-1 immer Bammel gehabt, obwohl ich mir eigentlich ziemlich sicher war, dass Deutschland es schafft. Und ich denke mal auch vielleicht, dass sie vielleicht sogar auch 3-0 oder 4-0 oder so gewinnen. Das ist ja alles möglich. Aber
Jakob,
auf leichte Schulter nehmen sollte man es nie bei Europameisterschaft. Ich meine, die Konkurrenz ist so stark.
Auch. Und gerade gegen Griechenland gibt es ja auch traumatische Erfahrungen. Hast du das Spiel eigentlich gesehen, Jakob? Griechenland gegen Russland?
Ja, habe ich gesehen.
Was würdest du jetzt als jemand, der sich viel mit Fußball beschäftigt, sagen, was spielen die für ein Fußball? Ist das noch dieses Otto Rehhagel, wir stehen hinten drin und einmal schießt einer ein Tor in der 82. Minute?
Das Unglaubliche war ja tatsächlich 2004, dass die Griechen da mit einem Libero angetreten sind und das war gerade eigentlich die Zeit, wo man gesagt hat, Viererkette und Raumdeckung anstatt von Manndeckung und wir versuchen den Ball nur kurz zu halten. Und dann kamen die Griechen da mit so einem antiquierten System und gewinnen das Ding in Portugal. Heute haben sie eine sehr alte Mannschaft mit wenig jungen Spielern, die irgendwie Hoffnung machen, finde ich, dass es mit dem griechischen Fußball jetzt groß bergauf geht. Und sie spielen tatsächlich immer noch sehr defensiv, nicht mehr mit dem Libero. Aber ehrlich gesagt ist das für mich eine der grausten Mausmannschaften dieses Turniers. Und es ist, glaube ich, wirklich nur dieser Regel, über die wir tatsächlich, glaube ich, auch noch reden sollten, mit diesem direkten Vergleich versus Differenz zu verdanken, dass die so weit gekommen sind. Und es ist tatsächlich schade, dass die Russen raus sind. Ja, also die haben einen attraktiveren Fußball gespielt.
Siehst du es auch so, Georg, dass Griechenland im Prinzip nicht viel aufzubieten und anzubieten hat, spielerisch?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, dass eben Russland jetzt weiter ist, weil die ja eine viel bessere Tordifferenz haben. Aber das ist eben so mit dem direkten Vergleich irgendwie, ja. Also spielerisch haben die auf jeden Fall nichts anzubieten. Jetzt ist auch noch dieser Zehner, ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt.
Karagounis,
genau. Der ist ja jetzt auch noch raus. Also das war ja anscheinend doch irgendwie so der Topspieler gewesen.
Ja. Warum ist der raus?
Der hat ja auch ein gutes Tor geschossen eigentlich gegen Russland und so. Das passt ja schon alles. Aber
was
wenn der jetzt auch noch weg ist.
Ist der verletzt oder was?
Nee, der hat eine gelbe Karte gekriegt, wohl zu Unrecht.
Stimmt, also, der hat die zweite gelbe gesehen.
Das habe ich gesehen in der Verlängerung. Wegen der Schwalbe, genau. Und es war echt voll klar, dass das vielleicht nicht das schlimmste Foul des Jahres war, aber keine Schwalbe, ja.
Was ich noch sagen wollte zu Podolski und Müller, zu den ganzen Einwechseln oder wer der jetzt spielen soll. Also ich persönlich finde eigentlich auch, dass manchmal sozusagen oder jetzt Löw vielleicht auch ein bisschen mehr Mut haben sollte oder denn. Also wäre ich jetzt zum Beispiel Bundestrainer, dann würde ich wahrscheinlich Schürrle spielen lassen. Schürrle und Götze. Also links eben für Podolski Schürrle und rechts Götze. Aber irgendwie verstehe ich es eben auch jetzt aus Sicht von Joachim Löw, weil ich meine, der ist jetzt seit 2006 dabei und hat eben noch keine Titel gewonnen. Und ich weiß nicht, ich glaube, der will das Ding jetzt einfach durchziehen und sagt, ich setze jetzt eben meine zwei Spieler in, Podolski und Müller eben die letzten Spiele oder die letzten Turniere eben immer ganz gut gespielt haben. Und gehe da jetzt kein Risiko ein mit André Schürrle oder mit Götz oder mit Reus. Das ist irgendwie was finde ich insgesamt einfach auffällt bei der ganzen Nationalmannschaft, dass die irgendwie sehr klar sind in ihren ganzen Aussagen und in ihrem Spiel. Also die wollen das Ding gewinnen. Ja. Das finde ich auch besser als 2010.
Also sie sind gut trainiert, was den Umgang mit Medien angeht und da auch sehr professionell. Und auf der anderen Seite habe ich aber das Gefühl, auch tatsächlich innerlich fokussiert auf etwas, was da kommen kann. Georg, wer wird Europameister?
Deutschland.
Hey! Finde ich gut.
Ihr habt alle zu viel bei Olli Kahns Twitter-Account geguckt.
Also Follower. Cool, dass wir so intensiv über Fußball reden. Aber wenn ich so mit Freunden Fußball gucke, dann streiten wir uns tatsächlich genauso wie über den Fußball, über die Übertragung und wie die gemacht sind über Kommentatoren. Das ist das Streitthema eigentlich schlechthin. Und auch darüber wollen wir gern mit euch sprechen im EM Blue Moon auf Fritz.
Georg, vielen Dank dir.
Ja.
Ciao.
Tschüss.
Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Mit Jakob Lund und Hendrik Schröder und der Telefonnummer 0331 70 97 110 und natürlich dem Thema Europameisterschaft, Deutschland jetzt endgültig qualifiziert. Die Holländer raus, manche freut das irgendwie.
Ja, mich freut das. Ich gönne denen nichts.
Wolltest so direkt nicht sagen, aber auf jeden Fall ist eure Meinung hier gefragt in dieser Sendung. Wir haben jetzt lange über das deutsche Team geredet,
ja.
Und wir würden sehr gerne auch noch ein bisschen über eure Fernsehgewohnheiten reden, wo ihr gerne die Spiele schaut, wen ihr gerne im Fernsehen seht, was euch vielleicht fürchtet, aufgeregt hat, was euch toll gefreut hat. Und in dieser Sekunde wollten wir eigentlich mit dem Frank reden. Der wollte noch was zu Thomas Müller sagen und auch sonst waren wir interessiert an seiner Einschätzung. Lieber Golo, der Frank hat aufgelegt. Vielleicht ein bisschen Nervosität, bisschen Bühnenangst und so, weil er wusste vielleicht, er kommt
ja,
gleich
der Frank
dran.
Ist ja praktisch zum Punkt gelaufen.
Jakob und ich sind ja nettere Moderatoren, kann man ja gar nicht finden. Bei uns wird jeder gut behandelt. Wir sind hier...
Nicht so wie bei anderen Blue Moon Ausgaben, wo teilweise wirklich, da geht's zu, aber nicht bei uns, Freunde, nicht bei uns, nicht bei Hendrik Schröder und Jakob Lund.
Dennis, 15 aus Gentin, hi.
Hi.
Dennis, wo hast du das letzte Spiel gesehen?
Bei mir zu Hause.
Letzte Deutschlandspiel. Bist du so einer wie ich, der am liebsten alleine zu Hause guckt, weil man dann sieht man am besten am meisten vom Spiel, Stotter?
Ja, eigentlich schon, denn zu Hause ist ja eigentlich am gemütlichsten.
Zu Hause ist am gemütlichsten, ja.
Ja, da hört man nicht jemanden schreien, wenn man zum Beispiel Bange hat, dass Deutschland nicht weiterkommt.
Dennis, du bist 15, musst am nächsten Morgen in die Schule. Wie ist denn das eigentlich mit den Spielen? Ich meine, die gehen bis 23 Uhr mal mindestens. Darfst du das zweite Spiel, also das 2045 angeführt wird, überhaupt sehen? Also vielleicht jetzt eine super spießige Frage, aber ich sehe es bei meinem Bruder. Der ist 17 und der geht teilweise mit unterlaufenden Augen zur Schule, wo ich denke, Mutter, das hätte es bei mir nicht gegeben. Darfst du gucken, ja? Darfst du alle sehen?
Ja.
Also, weil ich schon überlegt habe, ne? 18 Uhr ist eigentlich gut für alle, die ein bisschen jünger sind. Und 2045, ja, wird schon später. Du guckst am liebsten zu Hause. Hast du so ein paar Traditionen, die du beim Fußball pflegst? Gibt es was du beim Fußballgucken immer machst?
Ja, ich mache hier die Fenster dunkel.
Ja.
Dann sage ich meinen Eltern Bescheid, dass ich jetzt nicht gestört werden will. Dann mache ich die Tür zu. Mach den Fernseher laut.
Und machst heimlich was ganz anderes an als Fußball? Nein.
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 Nee, dann kriege ich mal, zwei Tage davor hole ich mir eigentlich immer eine Tüte Chips und Cola.
Ja.
Ja, und dann gucke ich Fußball.
Das klingt gemütlich, finde ich. Das klingt sehr gemütlich.
Ja.
Dennis, guckst du auch das, was über das reine Spiel hinaus noch passiert? Interessiert dich das, was die TV-Experten nachher über das Spiel sagen?
Ja, eigentlich nicht. Mich interessiert eigentlich nur vom Trainer, dass er nicht Schüle statt Podolski spielen lässt und Götze statt Müller.
Das ist deine Forderung? Schüle und Götze in die Startelf?
Ja.
Okay, ja, das haben wir heute schon häufiger gehört, ne?
Ja, aber ich denke mal, dass das
ein Wunsch ist.
Dass da natürlich, Götze hat jetzt auch eigentlich gar nicht so viel gespielt.
Der kam jetzt schon zurück zum Ende der Saison, hat glaube ich auch noch ein Tor gemacht.
Ja, ich war jetzt versucht zu sagen, da ist man so in dieser Euphorie und man hat ja auch gesehen, wie Dortmund so international spielt und wie die Nationalmannschaft spielt, wenn die Bayern-Spieler nicht dabei sind. Also.
Naja, ich sag nur Mats Hummels, ne?
Ja, da habe ich mich sogar auch gewundert, dass Mertesacker nicht spielt. Hm. Aber am Ende finde ich Hummels doch besser als Mertesacker.
Unglaublicher Spieler, oder? Was ist für dich das Tolle an Mats Hummels?
Wenn er in Zweikämpfen geht, der kriegt meistens alle Bälle.
Ja.
Und er sieht auch gut aus dabei.
Finde ich auch, ne? Muss man ja neidlos einfach mal anerkennen, dass das ein gut aussehender Typ ist, ey.
Ja, vor allen Dingen gegen Dänemark ist er sogar wo der Ball gepasst wurde, direkt im Zweikampf gegangen und hatte ich den Ball geholt, bevor der angekommen ist.
Dennis, ich vermute mal, dass ich mir meine Endfrage bei dir sparen kann, weil du sowieso davon jetzt schon davon überzeugt bist, dass Deutschland Europameister wird.
Ja.
Ich glaube, ihr unterliegt alle dieser komischen Euphorie, die verbreitet wird in den Medien. Ich glaube, es wird nicht Spanien und nicht Deutschland. Es wird Italien oder England.
Ach, das ist aber tollkühn. Das ist aber wirklich tollkühn.
Also gerade bei England bin ich mir nicht sicher, was jetzt, wenn Rooney mit neuer Stärke, neuem Haar.
Neuem Haar, ne? Für 15.000 Euro hat der sich Haare machen lassen. Ne?
Also ohne Quatsch. Italien habe ich jetzt so dahin gesagt, weil rechnet man nicht mit und so. Aber bei England kann durchaus auch noch was passieren.
Wieso rechnet man eigentlich nicht mit den Italienern? 1:1 gegen die großen, großen, feinen Spanier im ersten Spiel. Und das war übrigens ein Spiel, da habe ich zum ersten Mal gedacht, mit den Italienern ist zu rechnen, weil die wirklich gut gespielt haben, weil sie auch ein ganz schnelles Passspiel haben. Und dann sind sie eine der letzten Mannschaften, die dann noch steil und hoch in die Spitze spielen. Das fand ich ganz interessant. Bei den Italienern ist auch schon ein bisschen älteres Team. Ich war eigentlich eher überrascht, dass die gegen die Kroaten über ein 1-1 nicht hinausgekommen sind. Also auf die kann man, glaube ich, noch in der ab im Viertelfinale gespannt sein.
Dennis, schönen Dank für den Anruf. Oder wolltest du noch was sagen?
Nein.
Okay.
Tschüss. Danke. Tschüss. Wer sind eure Turnierfavoriten? Ja, vielleicht hören wir auch noch mal ein paar andere Länder als Spanien und Deutschland. Was sind eure Geheimtipps auf den EM-Titel?
Frank, jetzt klappt's mit uns. Hallo.
Ja, hallo. Ich bin halt noch bei dem vorigen Thema
mit
Gomez hängen geblieben. Und zwar möchte ich sagen, wenn der Herr Löw von der Philosophie von Jürgen Klinsmann abweicht und praktisch jetzt aus Angst etwas falsch zu machen, die jungen Leute reinbringen, dann wird es überhaupt nicht mit dem Europameister.
Das habe ich nicht verstanden. Das musst du nochmal erklären.
Ja, und zwar hat ja der Klinsmann damals den Mut gehabt, Leute rauszuwerfen, ja, die vorher immer gespielt haben, weil es halt ein bestimmter Name war und die haben halt ihren Posten gehabt im Team. Mhm. Der Klinsmann hat halt zum ersten Mal den Mut bewiesen und das halt anders gemacht.
Wer war das? Frings zum Beispiel, musste der unter Klinsmann spielen?
Genau, oder
war
zum
das
Beispiel. Dann genau. Und ich sag mal, Herrn Löw hat man gestern auch schon gemerkt, dass er irgendwie Angst hat, sag ich mal, junge Leute reinzunehmen, denn Thomas Müller, darauf möchte ich zurückkommen, war so schlecht gestern, außer die Vorlage hat er gar nichts gemacht. Da wechselt der Podolski raus, der Einzige ist, der überhaupt mal einen vernünftigen Schuss aufs Tor abgeben kann. Und dabei merke ich schon, dass irgendwie läuft es da ein bisschen schief. Und ich habe auch richtig Angst gehabt gestern, dass es schief läuft, wäre auch bald schief gelaufen. Und ich denke mal, gegen die Griechen werden wir schon richtig Probleme haben, wenn er den Müller drin lässt. Und ja, dann wird es auch nicht mit einem Europameister.
Ich habe heute von Müller eine Aussage gehört. Ich habe nicht das ganze Interview gelesen, aber dass er meinte, man kann nicht von ihm erwarten, dass er so spielt wie vor 2 Jahren, denn die taktischen Vorgaben sind ganz andere. Und Löw scheint ja auch mit der Umsetzung seiner taktischen Vorgaben, auch was Müller angeht, sehr zufrieden und sehr einverstanden zu sein. Ich finde das so als Laie immer schwierig zu beurteilen, inwieweit das so ein Gelaber ist irgendwie. Und wenn man das nicht sieht, dass die gut spielen, dann spielen die auch nicht gut. Oder inwiefern das vielleicht auch stimmt.
Ich glaube also, dass man tatsächlich einen Unterschied feststellen kann. Jetzt, die Mannschaft hat 2010 wirklich einen Hurra-Fußball gespielt. Das ging ganz schnelle, kurze Pässe und direkt in die Spitze und ganz oft war Müller in der Situation, allein die Flanke runterrennen zu können und irgendwie einen Konter einzuleiten. Und die Mannschaft hat, finde ich, insofern ihr Spiel verändert, als sie heute eigentlich viel auf mich reifer wirkt. Sie wirkt ausgewogener. Sie spielt, wenn du so hurramäßig nach vorne spielst, dann bist du auch natürlich in der großen Gefahr, dir dann eins zu fangen. Und ich habe das Gefühl, um diese Mannschaft zu übertölpeln, da muss schon einiges passieren. Das finde ich eigentlich gut.
Was sagst du, Frank?
Naja, ich sag mal, es hat jetzt mehr auch damit zu tun, wenn man sich zum Beispiel auch mal den Thomas Müller ansieht von seinen physischen Qualitäten. Ich meine, guckt euch mal die Beine von Thomas Müller an und von Podolski.
Ja.
Und ich sag mal, was soll da großartig kommen, außer dass der durch auf dem Spielfeld hoch und runter rennt und durch seine Schnelligkeit dort irgendwelche versucht Flanken einzuschlagen, was ja auch gar nicht angekommen ist, da ist ja gar nicht angekommen bei Gomez. Ich meine, schon alleine von der Physis her würde ich diesen Spieler auf jeden Fall gar nicht aufstellen. Ich weiß nicht,
also. Echt? Du wärst einer, der sagt, du bist also wirklich ein richtiger Thomas Müller, kein Thomas Müller-Fan. Weil der so dünn ist, würdest du den nicht aufstellen?
Nee, dünn nicht, aber die physische Proportion ist heute, wenn ich überhaupt nicht hin. Also der Lars Bender, das war sowieso mein Favorit, auch auch wenn sie den Boateng jetzt spielen lassen hätten, hätte ich auch den Lars Bender für den Müller spielen lassen.
Also aber zum Beispiel Bender ist ja wesentlich unmuskulöser oder wesentlich weniger muskulös als Boateng.
Das hat mit der kompletten Physis zu tun, mit dem kompletten, mit dem Müller. Also irgendwie guckt euch den mal richtig an, beobachtet den mal richtig und so. Ich will so nicht, der hat halt damals echt eine gute Phase gehabt und jetzt ist aber auch vorbei und jetzt möchte ich den auch dann nicht mehr sehen dort in der Nationalmannschaft.
Frank, um vielleicht doch nochmal ein bisschen anderes Thema anzusprechen. Wir sind schrecklich neugierig, was ihr lieben Anrufer und Hörer eigentlich sagt zu der ganzen Berichterstattung. Also haben wir schon ein paar Mal gesagt, seid ihr weiterhin eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110, um mal zu erzählen, welchen von den Experten ihr gerne seht, wem ihr glaubt, wen ihr authentisch findet, welche Berichterstattung ihr auch blöd oder nervig findet. Und Jakob und ich hier im Studio sind uns einig, dass so eine Sendung wie Waldemar Hartmann eigentlich nicht mehr geht, danach über Fußball zu reden. Das ist so altbacken und voller Klischees und ganz, ganz fürchterlich, aber unheimlich viele sehen ihn auch gerne. Frank, wie geht's dir damit? Nee, oder ist dir das egal?
Nee, mir geht's da ganz genauso. Also immer schon, wenn ich dieses Waldis EM-Club dort in der Werbung sehe,
ja,
habe ich schon keine Lust, dort hinzuschalten, weil diese grinsende Person strahlt schon mal aus, dass er das ganze Thema nicht ernst nimmt. Und deshalb habe ich da auch keine Lust einzuschalten.
Ja. Aber man muss natürlich sagen, wenn man Waldemar Hartmann mal in anderen Zusammenhängen sieht, wenn der mal in eine Talkshow geht oder so, das ist ja schon ein gestandener Sportjournalist, ne? Das ist, der knipst ja auch seine Rolle an dann in dieser Sendung. Der könnte,
ja,
aber der
ist ja
kann
keine
auch ganz
Entschuldigung,
anders.
Ne?
Nee, ich sage ja nur mal, man unterschätzt den, aber er fügt sich ja auch gerne da rein. Das ist ja seine Idee. Das
ja, aber ich glaube, Rudi Völler ist da auch meiner Meinung.
Ja, die sind gut, ja mal, die haben sich ja auch vertragen. Finde ich ja völlig abgefahren, dass der seitdem irgendwie Werbung für Weißbier macht, der Waldemar Hartmann, obwohl er ja gar keinen Alkohol trinkt. Ne?
Ja, also gar keinen Alkohol trinkt, das kann ich mir schwer vorstellen. Aber ich weiß, dass er sagt, er trinkt kein Weißbier. Also ich weiß nicht, geht's euch auch da draußen so? Ich schaue regelmäßig Waldis EM-Club, weil ich nach den Spielen häufig ein Bedürfnis verspüre, nochmal diese Stimmung noch ein bisschen länger zu halten und auch der Diskussion um Fußball gerne folge. Und ich muss sagen, dann gucke und ich hasse mich. Ich fange an, mich wirklich bestialisch zu hassen, weil
mich selbst,
weil ich nicht ausschalte, weil ich mich ärgere, weil der Hass wächst. Dann hast du diesen Leipziger Bahnhof, ich weiß gar nicht, was das ist, ob das eine Kneipe ist, dann sitzt da dieser fette Waldi und hat irgendwie so ein schwitziges Gesicht, dann auf dem Tisch irgendwie ein paar Brezeln und alte Würste, dann grölen im Hintergrund irgendwelche betrunkenen Fans rein, dann kommt Matze Knob, macht zum 10. Mal den Beckenbauer und dazu sitzen da sonst irgendwie Prominente wie Elmar Wepper. Leute, seit wann interessiert uns, was Elmar Wepper zum Fußball zu berichten hat, oder? Mhm. Also ich bin wirklich fassungslos. Bitte, liebe Waldi-Fans, ruft an 0331 70 97 110. Frank, warum ist Waldi cool? Die Frage im EM.
Und wie findest du das dann auf der anderen Seite, Frank, da auf Usedom? Wie gefällt dir Kahn als Experte?
Eingeschlafen, Frank.
Also ich sag mal, Olli Kahn ist natürlich ein Fußballer, der hat halt Ahnung, was der sagt, das hat auch Hand und Fuß, also meistens jedenfalls. Und ja, der Waldi, das passt einfach nicht zu diesem Fußball, so wie in Deutschland spielt und so ernst, wie Deutschland den Fußball nimmt. Das können vielleicht andere Länder machen, wo das halt Nebensache ist mit dem Fußball, aber hier in Deutschland passt das einfach nicht rein.
Mhm. Aber wie gefällt dir, wenn du mal die Experten vergleichst, also Kahn versus Scholl, also wie nimmst du beide wahr?
Kahn versus Scholl, also ich sag mal...
Wem hörst du lieber zu?
Also ich sag mal, ich höre eigentlich beiden zu, weil es halt Profifußballer sind und weil sie halt Erfahrung haben und weil sie auch Ahnung haben. Aber ich sag mal, damals Delling, Netzer, das hat mir noch besser gefallen.
Mhm. Obwohl man, glaube ich, das so in der Rückschau vielleicht auch ein bisschen überhöht, das ging ja auch wirklich Jahre mit denen und die haben auch zu Recht einen Grimme-Preis gewonnen, aber da waren auch so mittelgute Auftritte von den beiden dabei. Ne?
Die waren manchmal auch ganz schön muffig und piefig irgendwie, fand ich.
Ja.
Was sagt ihr da draußen zu den Übertragungen in ARD und ZDF? Liebe Usedom-Fans, liebe ZDF-Wasserbühnen-Fans, ruft an im Blue Moon 0331 70 97 110. KMH und Kahn versus Opti, Beckmann, Delling und Scholl.
Frank, vielen Dank dir, ja?
Jo, danke.
Wer wird eigentlich Europameister?
Ja, ich denke mal, die Spanier werden es wieder machen.
Ah, der Erste, der nicht Deutschland sagt. Vielen Dank.
Jo, bitte.
Bis dann, tschüss.
Ciao.
Hallo,
ciao.
Pepe.
Ja, hallo.
Hallo Pepe aus Rathenow. Wir sind so ein bisschen auf unseren Druck hin auch, muss man zugeben.
Ja, total.
Bei den Experten gelandet und bei der Berichterstattung gelandet. Also wir wollen jetzt hier nicht nur die Kollegen bashen und sagen, wie schlimm die das alles machen, sondern wir haben ein aufrichtiges Interesse an eurer Meinung, weil wir natürlich so unsere Sehgewohnheiten haben und die auch gerne mit eurer abgleichen wollen unter 0331 70 97 110. Pepe, wen von den Experten siehst du gerne und wo schaltest du weg?
Ja, darauf wollte ich jetzt erstmal gar nicht so eingehen.
Nee, aber wollte ich aber fragen.
Ja, okay. Ich sag mal, natürlich die geballte Fachkompetenz ist natürlich eigentlich so schon Mehmet Scholl oder ein Olli Kahn, den kann man sich schon anhören, ja.
Also über die ärgerst du dich nie, wie die so ein Spiel analysieren. Das bist du zufrieden mit?
Da bin ich zufrieden mit, ja.
Okay.
Ja?
Was hast du denn zu Olli Kahn eigentlich, Jakob?
Jetzt mal hier auf den Tisch und so, ne? Also ich merke, dass mich Olli Kahn immer wieder enttäuscht, weil ich wahnsinnig gerne gute Anekdoten höre. Die liefert Scholl und ich finde, dass Kahn ein ganz schön verkrampfter Typ ist, der sich gebessert hat über die Jahre. Aber wenn ich sehe, wie Olli Kahn twittert, ne, und dann finde ich es einfach nur schrecklich, will ich auch nur ausschalten. Also ich würde mir von Olli Kahn mehr Analyse wünschen und vor allen Dingen mehr gute Geschichten. Hm. Hey Pieper, aber es ist ja gar nicht dein Thema, Mensch, über was willst du reden? Hm. Hast du jemanden in der U-Bahn gesehen, den du wiedersehen willst?
Mir hilft zum Beispiel immer, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt mit Oliver Kahn oder mit Mehmet Scholl alleine. Ja.
Ja.
Wir uns gegenüber sitzend und wir unterhalten uns über den Fußball. Ich spiele selber Fußball.
Ja.
Und unterhalte mich auch gerne über Fußball oder versuche da meine Meinung mit einzubringen oder mir andere Meinungen anzuhören. Und da ist eigentlich der Olli Kahn eigentlich immer, was da fantastisch ist, dass er halt, also man nimmt ihn diese Phase ab, wo er dann richtig selbst wieder in seine Karriere zurückschweift, ne? Wo er dann sagt, so, ja, da musst du halt dann wach sein, da musst du da sein, da hast du Druck und in die Situation und das ist eigentlich so, was er richtig gut rüberbringt, denke ich mal. Ne? Also wo er vielleicht sicherlich auch irgendwann mal später in seinem weiteren Berufsleben vielleicht sogar so eine Art Motivator, Trainer, wie auch immer, sein könnte. Ne?
Also mir geht das auch so. Wenn ich diese beiden Experten, Scholl und Kahn, die ja die renommiertesten sind von ihrer Fußballbiografie her, miteinander vergleiche, dann finde ich Olli Kahn authentischer, was diese Dramatik des Fußballs angeht, die der Fußball haben kann.
Ja.
Mehmet Scholl ist so ein netter, ausgeglichener Typ, der auch ein ausgleichendes Wort findet. Bei Olli Kahn merkst du auch, vielleicht ist das, was du mit Steifigkeit bezeichnest, Jakob, merkst du immer noch diesen Titan.
Ja.
Er ist ein Titan.
Der nichts locker nehmen will,
Und er bleibt einer und ich nehme ihm das ab. Wahrscheinlich ist das am Ende auch nur gespielte Authentizität, aber ich nehme ihm das eher ab.
Aber ich finde...
Ich auch mit diesen beiden Charakteren, also gerade Mehmet Scholl und ich bin auch großer Bayern-Fan, muss ich dazu sagen, deswegen beschäftigt man sich damit vielleicht ein bisschen mehr auch mal mit den beiden Personen, dass man sagt, so Mehmet Scholl, da sieht man immer noch diesen witzigen Typen, ne, diesen Fußballer, der durchaus ein großer Fußballer war, ne, oder hätte sogar noch größer sein können. Aber den nimmt man halt diesen Typ voll ab, weil er halt wirklich so authentisch ist, ne? Also so in seinen Moderationen oder so ist er auch so drauf, dass er immer versucht, noch ein paar Witze einzubringen, ein bisschen lustig zu sein oder und bei Oliver Kahn halt wieder dieses Konzentrierte, diese Disziplin, dieses nach irgendwas haschen, nach irgendwas streben, so, ja? Das ist halt so dieser Charakter, der durchkommt. Das ist eigentlich ziemlich authentisch.
Ich finde an Mehmet Scholl ganz cool, dass er manchmal die Dramaturgie, die so eine riesen Fernsehproduktion hat, also da steckt ja eine Riesenproduktion hinter, da sind 1000 Kameras, Regisseure und so weiter, einfach mal durcheinander bringt. Und man merkt so, okay, Beckmann will jetzt überleiten, da kommt der nächste Beitrag oder Interview und Scholl geht einfach nochmal rein.
Das macht er auch mit Absicht. Das macht er mit Absicht, weil ich glaube, der hat Spaß dran, die Moderatoren auch so ein bisschen zu kitzeln. Und das sehe ich auch unglaublich, unglaublich gern. Findest du denn, Pepe, dass Kahn und Scholl von ARD und ZDF und von den jeweiligen Moderatoren, vielleicht bei Kahn erstmal, dass er gut gefragt wird? Also stellt Katrin Müller-Hohenstein die Fragen, die dich interessieren, die du dir auch stellst?
Ja, also da kam es mir eigentlich anfangs immer so in den ersten Moderationen so vor, als wenn sie immer noch versucht, aus ihm irgendwelche anderen Sachen rauszukitzeln. Weil wir ja den Kahn immer noch so als diesen, ja, wie du schon gesagt hast, als Titan sehen oder als diese Fußballfigur, als dieser wütende Torwart, der emotional ausbrechen kann und so weiter, dass er das immer noch versucht hat, am Anfang rauszukitzeln aus ihm so ein bisschen.
Ja.
Also extrem.
Und das hat dich genervt, oder wie?
Das hat mich genervt, ja. Also da habe ich immer gedacht, so, die werden jetzt nicht Delling und Netzer sein irgendwann, so, die sich die Bälle zuspielen und wo die Moderation einfach mal super top ist oder so. Aber ja, mittlerweile hat sich das schon irgendwie so ein bisschen gelegt, also dass man sagt, also dass sie ihn vielleicht auch mehr jetzt schon als Fußballfachkraft oder als Fachkompetenten gegenüber sieht.
Pepe, wir laden mal Mücke aus Zehlendorf mit in unsere Runde. Hallo, lieber Mücke.
Hallo.
Du bist jemand, der Olli Kahn gar nicht gut sehen kann im Fernsehen.
Oh Mann, machen. Also wirklich nicht. Also Oli Kahn geht gar nicht. Also wirklich. Also das ist ja, ich meine, das ist ja schon peinlich. Also ich meine, er ist ein wirklich absolut Top-Torwart gewesen und also top, alles super. Aber ich meine, die Analysen, die sind ja irgendwie, also das geht gar nicht. Also ich meine, er tut so, als ob er irgendwie Ahnung vom Fußball hat, was das Inhaltliche an sich ja schon stimmt, aber von außen oder eines Trainersicht oder das, was Scholl kann, also bei Weitem, also das ist ja, geht gar nicht, wirklich, echt, man sitzt davor und denkt immer, oh Gott, jetzt sagt der wieder was. Also,
er fügt halt manchmal dem eh schon Gesehenen nicht so furchtbar viel hinzu.
Genau.
Was mich persönlich aber nicht stört, denn manchmal ist das eben so. Und das ist cool, dass das jemand nochmal dann so zusammenfasst, was man eigentlich schon gesehen hat. Klar, wenn jemand so instantly sofort das analysieren kann und dort das Spiel herauslesen kann, ist das auch schön, aber.
Aber jetzt mal so ganz doof gefragt, ist das nicht die Aufgabe eines Experten? Also ist das nicht das, was du vom Experten erwartest?
Ja, klar. Dass er nochmal einen anderen Standpunkt hat, dass er das mit seinen Erfahrungen abgleicht und eben noch ein bisschen mehr sieht, als ich schon gesehen habe. Klar, eigentlich hast du recht, aber ich habe nicht so einen Riesenanspruch an den Experten, solange er anständig über Fußball redet und einen guten Eindruck macht.
Also bei dir guckt das Auge mit, ja, also du.
Das ist so. Hast du noch nie von dieser Studie gehört? Du bist doch auch beim Fernsehen. Das, was du sagst, ist eigentlich
ist wurscht,
vollkommen egal für die Wahrnehmung, die andere Leute von
dir. Ja, dann lass uns noch über die Klamotten von Katrin Müller-Hohenstein sprechen. Ich habe sie gesehen in einer silbernen Glitzerjacke und du hattest das Gefühl, entweder wird die nach der Sendung zum Mond geschossen oder sie kommt daher, ja? Oder sie hat sich heute einfach Alufolie angezogen. Auch mit sowas bin ich nicht einverstanden.
Im Ernst jetzt?
Ja. Ihr hattet doch gerade eben auch die Authentizität der Leute der beiden und so.
Ja.
Und das, habt ihr das neulich gesehen mit der Keule, wo der Mensch da kam und die zum Fatten kam? Das ging ja gar nicht. Ich meine, der hat ja so verkrampft da mit der Keule und dann hat die Katrin versucht, das wegzunehmen und das war ja irgendwie, also. Ah,
ja, ich hatte das Gefühl, dass dieser
Kloppo, könnt ihr euch noch an Kloppo erinnern? Das war doch einfach natürlich.
Ja, Kloppo und Jauch.
Ehrlich und also, das.
Wobei das war bei RTL Kloppo und Jauch und vorher war die Kombi, das war Kerner und Klopp und danach ist Klopp mit Jauch bei RTL gewesen und ich vermisse Kloppo unheimlich, weil der hat dir am Bildschirm tolle Analysen geliefert und hatte trotzdem diese wie soll ich sagen, diese Leidenschaft.
Genau. Super. Also die Leidenschaft kann man bei Kahn nun wirklich nicht sehen. Also er tut da mal so ein bisschen, als ob er, aber da ist doch gar keine Leidenschaft mehr drin. Da freut sie sich, ja, eine Freude hat man auch nicht gesehen nach dem Deutschlandspiel oder so. Also so, ja, war gut halt und so und dann wurde analysiert. Aber die Kloppo, der dann auch mal ausgerastet ist oder sich mal richtig gefreut hat oder so, oder Scholl, auch selbst Scholl hat also auch ein paar Sachen mal auf die Spitze gebracht und mal ein bisschen auch Lob losgelassen. Also das war
Wie gefällt dir lieber Mücke diese Arena, die sie da auf Usedom gebaut haben? Wie findest du die Idee?
Ja, kann man machen, aber ein bisschen wenig so mit den Liegestühlen. Da kommt nicht so richtig Stimmung auf, glaube ich irgendwie. Also die Leute, die liegen da so rum und weiß nicht. Also so im Prinzip fand ich das ziemlich cool, also die Idee so auf dem Wasser und so, das ist schon, hat schon was, also kennt ihr das Foto, übrigens nur mal eine kurze Frage, kennt ihr das Foto, da wo so ein Holländer in einem einsamen Boot, in so einem Ruderboot, vor einem Wasser fährt und hinten sind alle Deutschlandfans und wedeln die Fahnen, kennt ihr das
nicht? Nee, hab ich nicht gesehen.
Das ist cool.
Ist das ein echtes Bild oder ist das Photoshop?
Nee, das ist ein echtes Foto. Nee, ein echtes Foto. Er fährt eher auf dem Wasser und hinten sind die ganzen Deutschlandfans und winken und jubeln und schreien und der rudert da mit seinem Holland-Fahne. Cooles Foto. Okay. Nee, aber so ein bisschen könnte man so ein bisschen, also diese Stimmung so am Wasser ein bisschen rüberbringen, aber irgendwo diese Liegestühle und das, weiß ich nicht, also so nicht so richtig, greift nicht so richtig über der Funke irgendwie
so. Ey, krasser Funfact noch von Henrik Schröder. Henrik, sag bitte, was das Eintritt kostet, was du gelesen hast.
Ich habe gelesen, es kostet 6 Euro Eintritt.
Alter, hallo Leute, 6 Euro, um da im Liegestuhl zu sitzen bei 12 Grad an der Ostsee.
Habe ich aber gelesen, ne? Ich habe das jetzt nicht nachrecherchiert.
Nein, das ist jetzt, also Leute, liebe Medienwächter, das ist kein Fakt, ja, es ist wir haben es gelesen.
Das ist ein Gerücht.
Es mag eine dreiste Lüge sein.
Das Gerücht geht auch, dass es wohl relativ häufig nicht so richtig voll ist da. Was mich auf ein anderes Thema bringt. Mücke, vielen Dank für den Anruf.
Ja,
bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao. Und Deutschland.
Ah,
Er hat Deutschland gesagt, Deutschland gewinnt.
Ich wollte gerade sagen, ich wollte auflegen und dann sagen, und Mücke glaubt übrigens, dass Deutschland Europameister wird.
Weil und du
ich
hättest so ihm nicht unrecht getan.
Ihn gar nicht unbedingt hätte fragen müssen. Das bringt mich noch zu einer anderen Frage. Pepe, du bist ja auch noch bei uns.
Ja.
Was sagt ihr dazu, dass die Bilder, die in Deutschland gezeigt werden, die vom ukrainischen und polnischen Fernsehen und so gemacht werden, natürlich auf eine Weise geschnitten sind, wie man sie vielleicht anderswo nicht schneiden würde. Sprich, es werden nicht diese leeren Ehrentribünen gezeigt in der Ukraine, es werden politische Botschaften nicht gezeigt, die teilweise in den Stadien hochgehalten werden und so. Ist das okay? Denn es geht um Sport und die Fußballbilder sind ja auch ganz gut, zumindest meiner Einschätzung nach. Oder seht ihr das kritisch? Was sagst du, Pepe?
Ja, ich denke schon, dass dass die ganzen politischen Sachen angelenkt hätten, die auch vor der EM so besprochen wurden oder durch die Medien gingen, dass die halt nicht zu so einer EM gehören müssen sollen. Also das ja, ist wirklich schon so eine Sache für sich. Ne? Also man sollte jetzt nicht irgendwelche Schandflecken auf so eine sportliche Veranstaltung zu werfen, sondern dann doch lieber erstmal beim Sport bleiben und dann kann man halt hinterher. Also ich würde es mir eher wünschen, dass so wie im Vorfeld oder jetzt auch im Anschluss an die EM, dass es da nochmal vielleicht Sondersendungen dazu gibt halt. Ne? Die wird es sicherlich auch geben, denke ich mal, nicht vom Spiegel oder Stern oder so.
Mhm. Also
da vielleicht nochmal so ein bisschen Licht hinterbringen, ne, reinbringen und die ganzen Angelegenheiten mit Korruption und so weiter. Also da ist natürlich, jeder normale Mensch auf der Welt weiß, dass in diesen Ländern oder dass speziell in der Ukraine Sachen ablaufen, die nicht, wo wir normalerweise sagen, ist aber schlimm, was da passiert. Aber man sollte so eine Sachen nicht mit so einer Fußball.
Was sagst du dazu, dass es da Grünen-Politiker gegeben hat, die haben Transparente hochgehalten und die wurden halt einfach nicht gezeigt? Was sagst du dazu, dass da wirklich große Teile der Tribüne, der Ehrentribünen leer sind, weil deutsche hochrangige Politiker sagen, wir möchten nicht in die Ukraine fahren? Und was sagst du dazu, dass es auch ganz profan, es gibt auch einfach wahnsinnig viele, das kannst du schon erahnen, leere Plätze, ja, die werden aber auch kaum gezeigt, das sieht man manchmal so am Rand. Gehört das nicht irgendwie auch zu einer echten Berichterstattung, dass man das auch sieht?
Schon, richtig, aber passt halt wiederum auch wieder zu diesen Ländern, ne? Zu diesen Austragungsorten, dass sowas nicht gezeigt wird halt, ne? Also, ja, man will halt irgendwie sich da als irgendwas darstellen, was man eigentlich nicht ist, ne? Also die wollen sich als super Gastgeber darstellen und alles ist toll und super, jeder hat Spaß, dass es da nicht so unbedingt für 100% der Menschen, die da sind, so ist. Ich denke mal, das wissen wir alle. Also
okay, insofern nehme ich deine Antworten so, dass du es schon okay findest, wenn man auch solche politischen Botschaften rausschneidet und sich die auf die Fußballberichterstattung konzentriert.
Ja, ich denke schon. Also ich meine es nicht böse gegenüber denen, die ja politisch interessiert dran sind oder sonst was, aber ja, also es ist halt schon so, dass wir kennen die Medien, also die ziehen alles doppelt und dreifach so ein bisschen durch den Kakao oder werten vielleicht viele Sachen auch anders, ganz anders auf, als gemeint war oder wie auch immer. Das ist halt so eine Sache, ja.
Politikfans, also, ruft an, seid ihr einverstanden? Pepe, der sagt, Politik und Fußball, Leute, das hat miteinander nichts zu tun. Ruft an im Blue Moon und genießt vorher die Nachrichten, die kommen nämlich gleich.
Pepe, danke dir.
Alles klar, bitte.
Bis dann, ciao.
Ciao.
Also ich glaube auf jeden Fall, dass wir nach den Nachrichten über dieses Thema Berichterstattung und auch wie viel Politik darf da rein, soll da rein, noch weiter reden müssen. Finde es aber total gut, Jakob, dass immer, wenn du sozusagen, wenn du dran bist, aufzurufen, dann so deine Stimme rausholst, die so ein bisschen den Auslandskorrespondenten der 70er Jahre imitiert, irgendwie, der arme Mann, er sitzt am Feuer, eine Ziege, kommt super. Ich glaube, ruft eigentlich dann nie jemand an, aber egal. Ich sag dir dann die Nummer nochmal und dann klappt es meistens.
Korrespondentenfreunde der 70er Jahre, ruft an und macht mich glücklich, indem ihr mit uns sprecht im Blue Moon auf Fritz 23:31.
Fritz, Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Mit Henrik Schröder und mit Jakob Lund. Endspurt jetzt hier, letzte halbe Stunde im Fußball-Blue Moon, im EM-Blue Moon. Und wir wollen mit euch noch ein bisschen weiter darüber reden, wie ihr eigentlich die verschiedenen deutschen TV-Experten findet.
Ja.
Was ihr gerne schaut, ob ihr gerne euch nach Usedom schaltet oder gerne in den bayerischen Bahnhof in Leipzig zu Waldi Hartmann. Oder ob das für euch unsägliche Veranstaltungen sind. Also auch wenn wir von Gebührengeldern unser Honorar bekommen heute, können wir ja trotzdem mal.
Ist das so? Wir kriegen Geld hier
darüber
auch?
Sprechen, was das die Kollegen da machen. Ist ja nicht ganz ganz unwichtig, denn viele, viele Leute gucken das. Also wie bewertet ihr das? Wie findet ihr das? Darüber wollen wir noch reden unter 0331 70 97 110. Und lieber Jakob, ich habe gerade mal auf die Seite des Festsaal Kreuzberg geguckt. Ja,
eine, ja, du bist ja eine
Lokalität in Kreuzberg.
Am Kotti, ne?
Skalitzer Straße. Weil ich mal sehen wollte, wer da eigentlich diese Woche so spielt, hat einen völlig anderen Zusammenhang. Und da steht Sonntag, 17.06. Deutschland, Dänemark. Fick dich DFB, fick dich DFL, fick dich GZ, fick dich GEMA, fick dich Waldi, fick dich Bontorra, fick dich. Sollte man im Jugendradio nicht sagen, solche Worte, aber es ist ja auch nur ein Zitat und ich ziehe es heran dafür, um zu zeigen, wie vollkommen egal manchen Leuten auch der Fußball ist und wie sehr sie das irgendwie ablehnen, von der deutschen Mannschaft auch so ein Fan zu sein.
Mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben. Bitte ruf nicht an im Blue Moon unter 0331 70 97 110 und sagt mir, was ich für ein ignoranter Penner bin.
Ralf aus wo? Hallo Ralf.
Hallo.
Aus Landin?
Ja, kleines Dorf.
Wo ist es denn, Ralf?
Circa in der Nähe von Spät.
Ach so.
Also in der Nähe auch der Oder.
Aus Landin bei Schwedt an der Oder. Ralf, Frankreich, wieso hat das keiner auf dem Zettel?
Also Frankreich, muss ich mal sagen, in Frankreich, schätze ich mal, könnte man auch als Favorit einordnen, weil sie auch 2006, da kommen wir bitte nach Elfmeterschießen, haben sie dann aber gegen Italien verloren.
Ja, Mensch, 2006, Alter, das ist aber auch, aber das ist her, ne?
2010 ja, mit...
Man muss doch mich mal an die alten Daten halten, aber... Frankreich mit Franck Ribéry im Mittelfeld könnte ja eventuell was werden.
Also du zählst sie zu den Favoriten?
Muss man sagen, also zu den Favoriten der Gruppe D könnte ich mal so zählen. Die Sache ist bloß, England könnte ich sagen, würde morgen dann ersten Platz holen.
Ja.
Die spielen ja so und dann Frankreich gegen Spanien können sie das überstehen. Das ist ja die Sache. Mhm. Weil man muss immer halt vom Gegner ausgehen. Und man muss mal sagen, ich hatte heute schon Probleme, als ich gehört habe, dass ich hatte schon ziemlich Angst, weil ich habe eigentlich gedacht, Spanien, Halbfinale, oh mein Gott, das wird schon schlimm. Und nun Spanien jetzt von der Konstellation Finale.
Wie? Also möglich. Also so wie du es durchtippst, ja? Siehst du sie im Finale?
Aber ja, ich hätte lieber Kroatien gehabt, muss man sagen.
Du gehst jetzt davon aus, dass die deutsche Mannschaft auch ins Finale kommt. Also du meinst, eigentlich hattest du damit gerechnet, dass sie im Halbfinale aufeinandertreffen könnten. Jetzt, aufgrund der neuen Tabellenkonstellation, siehst du sie eher im Finale aufeinandertreffen. Habe ich so richtig verstanden?
Ja, weil sie am Halbfinale nicht mehr aufeinandertreffen können.
Ralf, du wolltest auch noch was zu Fußball und Politik sagen, ganz speziell auf die Ukraine bezogen.
Ja, Politik, dem Thema. Frau Merkel hat ja auch irgendwie gesagt, dass sie jetzt im Viertelfinalspiel nach dahin kommt.
Hat sie gesagt?
Also so wie ich die Politik verstanden habe, bleiben sie die Vorrundenspiele zu Hause, aber über die Finalrunden sollen sie dahin fahren.
Ja, das ist ja mal. Also, Ralf, du hörst mich entsetzt. Wie findest du das, dass die Bundeskanzlerin in die Ukraine fährt, ein Land, in dem das Wort Demokratie mit der Arealschrift 2 geschrieben wird im Computer?
Wo ist habt ihr eigentlich schon gesagt, wo das Halbfinale stattfindet? Habt ihr das gesagt?
Nee, haben wir gar nicht gesagt, Henrik. Sag doch mal, wo das Halbfinale stattfindet.
Ich weiß, ich guck gerade. Wo ist das denn? Weißt du Bescheid, Ralf? Oder die Halbfinals?
Ralle, jetzt leg doch nicht auf.
Er hatte vorhin schon so ein bisschen Probleme mit der Verbindung, glaube ich.
Mensch, Ralf, ey.
Robert.
Ja.
Wo sind die beiden Halbfinals? Wieso wissen wir das denn nicht?
Mann, das ist echt peinlich, Robert.
Wieso?
Warte mal, ich hab's gleich. Ich hab hier einen namhaften
Fußballzeitung. In Warschau und in Donetsk.
Ja. Ach genau, im Fünf-Sterne-Stadion der UEFA. Das in Donetsk Street, ne? Von Schachtjör. Die sind alle mega reich, du. Die haben Öl und Gas und worauf wolltest du hinaus, Hendrik?
Ich wollte wissen, wo genau Angela Merkel denn dann eigentlich hinfährt, wenn sie sagt, zu einem möglichen Halbfinale der Deutschen würde sie hinfahren.
Ralf meinte, sie fährt zum Viertelfinale. Nachricht Mangolo, Studio an Nachricht Mangolo, recherchier doch jetzt mal als wirklich ernstzunehmender Journalist, wann kommt die Kanzlerin? Golo, ja? guck das mal nach. Wir kennen uns nur mit Fußball aus und auch da könnte es besser sein, wie wir jetzt gerade an dieser Halbfinalfrage festgestellt haben.
Robert, kommen wir nach dem ganzen Gerede über Politik nochmal zurück zum Wesentlichen.
Doch langweiliger als gedacht, dieses Politik.
Ja. Nochmal, ich glaube, es ist im Vorfeld einfach so viel darüber geredet worden, dass die Leute aus gutem Grund jetzt den heiß auf den Fußball sind und nicht mehr auf die politischen Umstände. Also, so traurig das vielleicht
Politik
ist, aber sogar
doof,
genauso
nachvollziehbar. Barbusiger Protest, gut.
Robert, was glaubst du, wie weit die deutsche Mannschaft in diesem Turnier kommen wird?
Ich bin sehr optimistisch. Also ich traue dem deutschen Team alles zu. Aber wie gesagt, im Fußball kann alles passieren, wenn die Italiener eklig sind und Glück haben und in Elfmeter provozieren und der Schiedsrichter fällt drauf rein, dann können wir auch spätestens dann im Halbfinale rausfliegen. Aber ich bin optimistisch, also ich glaube an den Titel.
Siehst du das auch so, wie Löw das jetzt ja ein paar Mal dargestellt hat, dass sie deswegen auch nicht mehr diesen berauschenden Fußball spielen können, weil mittlerweile die meisten Gegner das verstanden haben, wie die Deutschen spielen und dementsprechend anders auftreten?
Ja, also jetzt auch in Dänemark hat man auch dieses Abwehrbollwerk gesehen. Die anderen Teams stellen sich natürlich auf die deutsche Strategie ein, würde ich behaupten. Und deswegen ist es alles ziemlich ausgeglichen. Auch die Spanier hatten Probleme heute gegen Kroatien, das hätte sonst nie jemand geglaubt. Die Spanier, die den Überfußball spielen in den letzten 4 Jahren, kann man ja sagen. Also das ist schon, die Teams werden ausgeglichener. Also das wird kein Alleingang von Spanien oder Deutschland. Da kommen andere auch. Aber wie gesagt, ich bin optimistisch und glaube, wir schaffen das.
Wo schlägt denn dein Herz so in der Bundesliga?
Na, schwarz-gelb.
Schwarz-gelb, ja.
Ja, Dortmund.
Ah ja.
Ja. Ja, und also ich finde es ein bisschen schade, dass, also, okay, Lukas Podolski hat in den, ich weiß nicht, ob der 26 oder 27 ist, der hat ziemlich viel erreicht jetzt, sein 100. Länderspiel, und der ist halt Poldi, aber irgendwann auch Müller ist eingespielt und ist alles schön und gut, aber ich glaube, man hätte auch mal einen Marco Reus bringen können, der, also jetzt der neue Dortmunder Ex-Gladbacher, der zum besten Mittelfeldspieler des Jahres in der Bundesliga gewählt wurde, den hätte man auch mal bringen können oder bringen müssen, davon mit seiner Torfälligkeit, also nicht den Thomas Müller und seine schlachsige Art und seine dünnen Beine.
Aber ich meine, aber Reus ist 22 und Götze ist 19 oder ist er jetzt 20 geworden mittlerweile? Ich meine, die kommen bei der WM in Brasilien, werden die kommen, dann ist Podolski derjenige, der auf der Bank sitzt und vielleicht nochmal reinkommt, wenn jemand verletzt oder so. Ist doch klar, dass da jetzt schon dieser Umbruch dann irgendwann kommen wird, oder? Also Geduld.
Ich nehme an, der Löw hält so lange wie möglich, Beispiel Klose, der hält ja ziemlich lange an dem Fest auch, ich meine 34, und was der Klose für den deutschen Fußball getan hat, ich werde nie vergessen, wie er gegen England da hinterher rannte und hat das Rennen, das habe ich immer noch vor Augen. Mhm. Aber irgendwann ist so, der Zenit erreicht. Also,
das kann man ja bei Klose nicht sagen. Also wir hatten das auch schon in der ersten Stunde der Sendung, da ging es um Lazio Rom, dem Arbeitgeber von Miroslav Klose, und da trifft er nach wie vor, ich weiß nicht ganz genau die Torezahl, aber es werden auch über 10 gewesen sein. Ja. Also der Typ ist alles andere als zu alt. Also den hätte ich auch mitgenommen. Und wir haben auch nicht so viele Stürmer in Deutschland, die für die Nationalelf in Frage kommen. Ne? Also sag mir gerne, wen man hätte anstelle mitnehmen sollen.
Also ich soll dir sagen, wie man anstelle also ich fand die Variante mit einem Marco Reus als Backup für Mario Gomez und Klose fand ich schon nicht schlecht, muss ich sagen. Weil Kakao ist unbeständig, der hat in Stuttgart nicht gespielt. Ja. Mike Hanke ist eine gewagte Sache und Helmes hat jetzt schon wieder, Helmes ist, der kam ja aus der Versenkung dann wieder, das wäre auch eine Variante gewesen, aber ich fand es so schon am besten.
Aber du forderst im Grunde, wenn Gomez ausgewechselt wird, ein Reus mal zu sehen.
Aber also mal 20 Minuten oder mal irgendwie sowas in der Art, hätte man schon mal im dritten Spiel vielleicht, obwohl da ging es ja auch um einiges.
Ja, eben.
Das kann man ja auch wieder gegenstellen, aber ich finde schon, dass Marco Reus es verdient hätte, für den Thomas Müller dann noch drin, also weil er auch so kläglich vergeben hat, das hat mich ja auch ein bisschen gewurmt, dann hätte er ihn vielleicht nochmal, aber vielleicht kommt es ja noch, oder? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich finde es ja schon sehr gut, dass immerhin 4 Dortmunder dabei sind. Der konnte ja nun, der Gündogan, na gut, der spielt nur eine Nebenrolle, Khedira und Schweinsteiger sind gesetzt und das wird auch in Zukunft so bleiben, die passen gut zusammen, aber halt, Ich hätte mir den Reus mal gewünscht. Nur okay. Mal 10 Minuten, Viertelstunde, ich glaube, das hat er sich verdient, ja, ab nach der Saison. Der ist ja auch nicht erst 19 wie der Götze, der ist ja schon ein bisschen älter. Und der Götze war ja auch verletzt und ist dann erst spät wiedergekommen. Der Klopp wollte bestimmt nur nicht riskieren. Der wollte, dass der Junge mit zur EM fährt und deswegen hätte ich mir einfach nur den Reus gewünscht.
Ich kriege übrigens gerade von so einem fleißigen Redakteur Golo auf den Bildschirm gebeamt, dass es keine offiziellen Angaben dazu gibt, wann jetzt Merkel wie zur EM fährt als offizieller.
Hat uns der Ralf da aus in der Nähe von der Oder so also voll in das Licht geführt. Ja,
ne? Junge, lässt da einfach mal stehen, legt auf und...
Echt ein Typ, ne? Ein Typ. Ein Showtyp.
Aber ich muss sagen...
Marco Reus übrigens ist 22.
Ja, Marco Reus.
Marco Reus.
Habe ich ja auch gesagt. Und Götze habe ich gesagt, ist 19 oder mittlerweile 20.
Ja. Götze ist 19.
Ja, siehst du.
Hast recht gehabt. Voll nur unterstützen, Mensch. Keule, hey. Ja.
Robert, was ich das Spannende finde an Jogi Löw ist, dass er zwar auf der einen Seite an diesen renommierten Kräften hier und da festhält, wenn er das Gefühl hat, dass die dienlich sein können für sein Konzept, aber auf der anderen Seite immer wieder mal so einen rausholt und immer wieder Mut hat, auch neue Leute zu integrieren und so. Also das heißt, auf der einen Seite hat man so Vertrauen, dass er keine Harakiri macht und auf der anderen Seite, dass er aber auch Mut hat, tatsächlich auch was zu entwickeln.
Ja, ich finde den super. Er hat ja eine Aussage getroffen vor der EM, meinte er, dass der die Dortmunder Spieler, also oder Neu-Dortmunder, wie er weiß, um den geht's jetzt gerade, und die Götze, dass die auch nicht nur ein Reservisten-Dasein haben bei der EM. Also er hat dann auch so ein bisschen raushängen lassen, dass er sie auch mal bringen will. Also nicht nur Trainingspartner sind, aber ja, ich weiß nicht, ob es jetzt im Viertelfinale richtig ist, da irgendwie auf einmal den Marco Reus darin zu schmeißen, glaube ich eigentlich nicht. Also wenn, dann wäre er doch ein Vorrundenspiel schon mal angebracht gewesen mit einer Viertelstunde. Aber die waren ja nur hochpackend, das war ja nur eine seltsame Konstellation. Hat man nun, wenn jetzt das dritte Spiel, sag ich mal schon, die hätten vorher irgendwo unentschieden gespielt, das wäre halt schon klar gewesen.
Hätte er mehr neue Leute gebracht, garantiert.
Variieren können, sag ich
mal. Sag mal, du als mit der schwarz-gelben Brille auf, konntest du nachvollziehen, dass er Kevin Großkreuz zu Hause gelassen hat?
Ja, da durch seine Art und Weise, wie er manchmal aneckt, muss ich sagen, passt er da nicht so rein, muss ich leider. Ja,
auch wegen der Frisur,
finde ich. Nicht arbeiten. Also das ist ein Kämpfer, das steht außer Frage, der hat auch das Zeug dazu, auch wenn wir über die Flügel, wo er meistens spielt, gut besetzt sind, aber da muss er noch ein bisschen an sich arbeiten, glaube ich auch. Also in Dortmund war er auch, also ist er eigentlich schon Stammspieler und gesetzt, aber ja, wie halt mit dem Bender auch. Der hat ja auch in Dortmund auch mal hinten gespielt, wenn bremsig war. Und der Bender ist ja auch eigentlich eher für einen Sechser und spielt jetzt auch hinten rechts. Da haben wir jetzt Nachholbedarf. Vielleicht klappt die Variante da, wenn er in Dortmund mal das gespielt hat, vielleicht. Aber mal sehen. Aber jetzt ist ja der Boateng da, der räumt ja auch ganz gut ab, finde ich. Also jetzt.
Ich muss auch sagen, von Boateng bin ich auch positiv überrascht. Ich fand den vorher immer so ein bisschen überschätzt und jetzt so hat er die zwei Spiele hat er gut gemacht. Ne?
Das Pokalfinale hat er wieder gezeigt, da hat er wieder den Rückfall gehabt, wo er den Blaschikowski umgemäht hat, da im 16er völlig ungestüm. Da sagt man, Mensch, ey, das ist ja auch ein tierischer Hürde, der Boateng. Manchmal denkt man, der kann das nicht mit den Wehen so richtig kontrollieren, alles. Und total ungestüm, aber ich muss sagen, also wie er den Ronaldo verteidigt hat, das war schon ein ziemlich hohes Level.
Robert,
ja.
Ich habe ja geschätzt, dass die Holländer auch einen ganz guten Titelaspiranten abgeben würden, bevor dieses Turnier losging.
Tja.
Bin maßlos enttäuscht. Dein Tipp ist Deutschland.
Nach wie vor Deutschland, ja.
Also, Finale, so war ich auch angefangen, war ja auch meine erste Frage.
Ja, Finale Spanien, Deutschland und dann
muss man sehen. Hauen wir sie weg.
Wir sind am Ende der Sendung, ich danke dir. Ja,
ich habe auch zu danken.
Bis dann, tschüss. Hau rein.
Ciao.
Darf ich mich noch mal kurz beschweren?
Ja.
Du, ich war vor der Sendung zur Vorbereitung beim Italiener und hier im Babelsberg und der hat heute eine versalzene Pizza angeboten und ich nehme ja an, ne, dass der Koch, der war so aufgewühlt vor dem wichtigen Spiel, dass da praktisch wirklich eine versalzene Pizza ausgeliefert worden ist und ich bin froh, dass die Italiener weiter sind, denn dann gibt's auch morgen wieder gutes Essen beim Italiener.
Vielen Dank, Jakob Lund, dass du hier mal mir zur Seite gestanden hast
sehr gerne,
Abend,
Hendrik.
An diesem Montagabend, Blue Moon. Vielen Dank euch allen, die ihr angerufen habt und die wir hoffentlich ein bisschen mit unserem Fußball-Talk auf dem Laufenden halten konnten. Jakob Lund und Hendrik Schröder sagen gute Nacht und viel Spaß mit Erci Ergün und seinem Oriental Touch Night Flight, wie es sagt. Und das Schlusswort bekommt natürlich wie immer jemand von euch, der jetzt hier ganz am Ende mal frank und frei sagen kann, was er eigentlich meint. Das ist der Emil aus Steglitz und danach gibt's Herr Binner mit Wohlstandsprobleme, findet ihr unter herrbinner.de. Und jetzt aber Vorhang auf für Emil und Jakob und Henrik sagen.
Tschüssi.
Bitte schön, Emil.
Kick it.
Nachdem jetzt Russland und Polen rausgeflogen sind, wird es mit den Hooligans wieder eine ruhige EM. Und wenn Löw sich jetzt langsam mal zusammenreißt und Poldi und Müller rausnimmt und Reus und Schürrle bringt und auch mal den Gomez wieder wegnimmt da und Klose wieder lässt, dann werden wir Europameister.